Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Velo Home. Heute wieder der Velo Race. Lange hat es gedauert, die Tour de France liegt hinter uns. Ja, und jetzt geht es einfach darum, sich mal über die Tour zu unterhalten. Was hat sie uns gebracht? Was steht jetzt noch an? Ja, heute bin ich mal wieder nicht alleine. Heute ist wieder der Thomas an meiner Seite.
Hallo Thomas.
Ja, gut, Tour mittlerweile eine Woche vorbei. Wir haben alles ein bisschen sacken lassen können. Was waren denn jetzt so deine Eindrücke?
Ja, die Tour de France war in diesem Jahr ja wieder ein einmaliges Ereignis, kann man so sagen. Und wenn wir vorne anfangen, in der ersten Woche, gleich die erste Etappe, hat natürlich schon ja, viel Dramatik beinhaltet. Zum einen mit dem Sturz von Alberto Contador und dann natürlich auch mit dem ja, ersten gelben Trikot für Mark Cavendish.
Ja, Wahnsinn. Also man hat eigentlich schon wieder spekulieren können, Marcel Kittel quasi wie in den letzten Jahren, erste Etappe, Sprintankunft, Kittel, gelbes Trikot, ja, gebucht. Cavendish hat man doch so ein bisschen, also ohne jetzt wirklich das Böse meinen zu wollen, den hat man doch nicht mehr wirklich auf der Rechnung gehabt, oder?
Man hatte so in den letzten Jahren so ein bisschen das Gefühl, die ganz große Endgeschwindigkeit ist bei Cavendish nicht mehr vorhanden und man hätte vielleicht einen André Greipel und einen Marcel Kittel doch von der Endgeschwindigkeit her stärker eingeschätzt, auch auf dieser ersten Etappe, aber hat uns alle eines Besseren belehrt und ja, hat sich nicht nur diese Etappe gesichert.
Du hast den zweiten Punkt schon angesprochen, Alberto Contador, relativ früh im Rennen dann schon gestürzt. Es sollte dann nicht sein einziger Sturz bleiben. Er ist dann später auch ausgestiegen, um schon ein Stück weit vorwegzugreifen. Denkst du, es lag nur an den Stürzen oder ein Stück weit auch an der Formschwäche?
Ja, ich denke, da kam wahrscheinlich eins zum anderen. Ich denke, die Form war schon in Ordnung auf jeden Fall, aber ja, wenn du so brutal stürzt zweimal in der ersten Woche, dann ist es natürlich schwierig, sich dann nochmal ja, so durchzukämpfen und vor allem auch, wenn du dann siehst auf der ja, ersten Pyrenäen-Etappe, dass du dann da eigentlich auch schon oder im Zentralmassiv schon abgehängt wirst, dann ist es für jemanden, der um den Toursieg eigentlich mitfahren will, total demotivierend und da kann ich das schon verstehen, dass er dann irgendwann ausgestiegen ist und hat gesehen, es macht keinen Sinn mehr.
Zurück zu Cavendish, ist ja wirklich kein Fahrer, der jetzt wirklich bei dieser Tour eine Eintagsfliege war, also dass man sagt, gut, er hat jetzt einmal von seiner Form oder vom Glück profitiert. Nee, er hat dann insgesamt 4 Etappensiege dann wirklich geholt, war der überragende Sprinter dieser Tour. Hat da Greipel, der jetzt im letzten Jahr diese 4 Etappen gewonnen hat, oder dann auch ein Kittel, der in den 2 Jahren davor diese 4 Etappen geholt hat, wirklich deutlich in den Schatten gestellt und noch dazu dann wirklich im Team ja, Dimension Data, wo man jetzt wirklich sagen muss, klar, das ist jetzt ein Team, das hat jetzt einen Edvald Boasson-Hagen im Team, Mark Renshaw, aber das ist jetzt kein Team, das jetzt vergleichbar doch wäre mit Etix Quickstep oder Lotto Soudal, was jetzt so die Sprintvorbereitung angeht, oder?
Überhaupt nicht. Die hatten, also fand ich, Dimension Data ja nicht einen richtigen Zug, so wie Etix zum Beispiel. Aber das Problem war, dass die anderen Züge halt einfach auch nicht so richtig funktioniert haben. Also bei Etix, da war ja eigentlich fast immer nur durcheinander quasi. Und die einzige Etappe, die Marcel Kittel da gewonnen hat, es war auch mehr oder weniger so ein bisschen durchgewurschtelt. Und ja, Glück. Und Cavendish ist halt ein Sprinter, der sich sehr gut selbst zurechtfindet, der keinen Zug vor sich braucht. Und da hat sich halt immer ja, das richtige Hinterrad geschnappt. Und es war halt auch ein bisschen Glück manchmal dabei. Ich erinnere mich an die eine Etappe, als er da den Sprint gegen André Greipel um wirklich nur ein paar Zentimeter gewonnen hat. Das kommt dann natürlich auch dazu.
Ja, er hat es ein Stück weit damit begründet, er bereitet sich jetzt wirklich wieder auf die Bahn vor, will da bei Olympia nochmal Gold holen und deshalb wieder diese Endgeschwindigkeit. Jetzt fragt man sich vielleicht so als Laie, und ich würde mich da jetzt in der Hinsicht im Thema Sprint vielleicht auch als Laie betrachten, warum bereitet er sich denn jetzt erst dieses Jahr wirklich so detailliert da wirklich vor? Ich meine, das hätte ja auch in den vorherigen Jahren da wirklich zum Erfolg führen können.
Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, er hat irgendwann mal erwähnt in einem Interview, dass er im letzten Jahr noch deutlich leichter war und jetzt wieder ein bisschen an Gewicht natürlich zugelegt hat. Vielleicht auch ein bisschen, um besser ja, bei den schweren Rennen über die Berge zu kommen oder halt auch mal wieder ein Klassiker-Erfolg wie Mailand-Sanremo, das er ja schon mal gewonnen hat, ja, dann doch nochmal feiern zu können. Und ja, vielleicht ist ihm das ein Stück weit in diesem Jahr dann irgendwo hinten angestellt und er hat sich gesagt, ich fokussiere mich voll auf die Bahn und ist dadurch auch vielleicht ein Stückchen befreit bei der Tour an den Start gegangen und ja, hat formidabel geklappt.
Ja, du hast vorhin jetzt schon das Zentralmassiv angesprochen, in dem jetzt Contador Zeit verloren hat. Ja, wenn man die Etappe mal ein Stück weit anspricht, ja, da so die Sternstunde von Greg van Avermaet möchte man meinen. In den letzten Jahren zwar auch schon mal Etappensieger bei der Tour, aber dieses Jahr wirklich mit einer Triumphfahrt ins gelbe Trikot und ganz stark gefahren, oder?
Ja, ganz toll. Also, und vor allem, er hatte ja noch mit Thomas de Rent da auf der Etappe da noch einen Begleiter dabei. Und den hat er einfach stehen lassen, was man eigentlich so nicht gedacht hätte, weil Greg van Avermaet, das ist ja eigentlich ein Fahrer für, ja, ein Puncher, also für jemand für kurze, steile Anstiege. Und das waren ja doch schon, ja, teilweise richtige Berge und ja, ist da richtig gut rübergefahren. Und für ihn wahrscheinlich auch ein Stück weit Entschädigung für den schweren Sturz, den er hatte im Frühjahr, als er da. Ja, sein Hauptziel, die Flandern-Rundfahrt, mehr oder weniger verpasst hat oder da ausgeschieden ist und dadurch auch Paris-Roubaix nicht fahren konnte. Und er hat es ganz toll gemacht, ja.
Für mich wirklich auch neben dem Zeitverlust für Contador ganz verwunderlich, wie das Team Tinkoff da überhaupt mit der Personalie Contador umgegangen ist. Also wenn man sich überlegt, auf der Etappe Rafael Majka war da zu Beginn der Etappe oder auch lange Zeit in der Führungsgruppe, in der Spitzengruppe mit dabei, hat erst auf den letzten Kilometer da wirklich den Anschluss verloren. Man hatte in der Hauptgruppe mit den ganzen Favoriten noch einen Roman Kreuziger. Ein Contador hat erst relativ spät den Anschluss ja wirklich verloren, aber dass da weder ein Rafael Majka noch ein Roman Kreuziger da wirklich nochmal sich hat zurückfallen lassen für einen Contador, war schon verwunderlich für mich.
Ja, auf jeden Fall. Also Kreuziger hat hinterher gesagt, dass es irgendwie Kommunikationsprobleme dann gab, dass er nicht wirklich gemerkt hat, dass Konter da zurückgefallen ist. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl in diesem Team, aufgrund dass es sich am Ende des Jahres auflöst, ja, da fährt so jeder so ein bisschen seinen Schuh, fährt auf eigene Kappe, auch so, ja, fährt eigentlich jeder um einen neuen Vertrag. Nur Peter Sagan, der hat sich wirklich auch für seine Teamkollegen aufgeopfert und ja, ist dann auch für die gefahren, auch fürs Bergtrikot von Maika teilweise. Aber Maika und Kreuziger, die sind wirklich ja fast nur auf eigene Kappe gefahren und man hatte nicht so das Gefühl, dass es da wirklich eine Verbundenheit mit Alberto Contador gibt. Also man hat ihn quasi nach dem Sturz schon mehr oder weniger aufgegeben.
Ja, ansonsten in der ersten Woche definitiv noch zu erwähnen, dass Richie Porte gleich auf der zweiten Etappe da einen Rückstand gefressen hat, hatte da wirklich sehr, sehr viel Pech, hatte da wenige Kilometer vorm Ziel einen Defekt. Es hat sehr, sehr lange gedauert, hat insgesamt 2 Minuten etwa gefressen. Und auch da hat sich schon gezeigt, also ein Contador war da nicht wirklich in Bestform auf dieser Etappe und Roman Kreuziger hat da einen Peter Sagan dann zum Sieg quasi gezogen, wo ich mir schon dachte, okay, da sind jetzt vielleicht auch so die Prioritäten ein Stück weit anders gelagert. Klar, für den Peter Sagan hat man sich gefreut. Er ist jetzt sehr, sehr lange ohne Sieg geblieben vor dieser Rundfahrt. Also in den letzten Tour de France, die davor stattgefunden haben, immer wieder Zweiter, Zweiter, Zweiter. Kein Sieg war groß dabei, aber schon irgendwie komisch.
Ja, vor allem, ich fand die Etappe für Richie Porte extrem bitter, weil wenn man mal bedenkt, was der da an Zeit verloren hat, dann wäre er sonst wahrscheinlich am Ende ja sogar Zweiter geworden, wahrscheinlich der Tour. Und es war auch wirklich, ja, schon beschämend eigentlich zu beobachten, wie da dieser Mechaniker von diesem Mavic-neutralen Materialwagen sich gemütlich Zeit gelassen hat, um ihm das Rad zu wechseln. Und ja, das ist natürlich absolut bitter, wenn du auf so einer Etappe so viel Zeit verlierst und dann das Klassement mehr oder weniger ja schon so ein bisschen abschenken musst. Aber wie du auch gesagt hast, auf der Etappe, ja, Roman Kreuziger, der ist da von vorne für Peter Sagan gefahren. Und das hat mich dann auch schon gewundert, dass man da nicht ein bisschen langsam gemacht hat oder ein anderes Team hat fahren lassen, weil Contador war hinten in Schwierigkeiten und ja, die haben quasi ihren eigenen Kapitän da schon mehr oder weniger aus den Schuhen gefahren.
Genau, gut. Vielleicht kann man schon sagen, wenn man ein bisschen vorweggreifen will, gut, diese Kombination Roman Kreuziger, Peter Sagan, die hat auch später im Rennen noch sehr, sehr gut funktioniert. Also Peter Sagan hat sich durchaus da erkenntlich gezeigt und hat sich da auch voll in den Dienst von Roman Kreuziger hinten rausgestellt, war maßgeblich dann auch daran beteiligt, dass ein Roman Kreuziger noch in die Top 10 fahren konnte. Also insgesamt von der Teamharmonie hat es ja dann doch ein Stück weit gepasst, aber generell eher so ein Eindruck von Einzelkämpfern.
Ja, wie wir schon gesagt haben, also denke ich, vermutest du ja auch, dass mehr oder weniger daran liegt, dass das Team sich dann am Ende der Saison auflöst und nicht wirklich eine Einheit mehr war.
Gut, dann ging es in die Berge. Die Pyrenäen standen an. Alberto Contador, ja, ist dann irgendwann ausgestiegen. Und wer hat dieses Jahr und auch im letzten Jahr schon sehr, sehr stark vor Cummings, hat wieder eine Etappe gewonnen.
Ja, Steve Cummings wieder mal aus einer Ausreißergruppe raus hat er sich da, ich glaube, die Etappe über den Col d'Aspin war es, hat er sich da abgesetzt und sich dann in seiner unwiderstehlichen Art und Weise auch nicht mehr einholen lassen. Aber auf dieser Etappe natürlich, ja, das Kuriosum möchte ich fast sagen, oder eigentlich auch ein bisschen traurig, diese Flamme Rouge, die da zusammengebrochen ist und der Adam Yates, der denn da reingestürzt ist und ja, sich da auch bei dem Sturz ziemlich wehgetan hat, hatte für ihn zum Glück keine so gravierenden Folgen im weiteren Tourverlauf. Aber da muss man sich natürlich schon fragen, hat der Organisator da wirklich alles für die Sicherheit der Fahrer getan?
Ja, es wurde im Nachhinein gesagt, ein Fan hätte wohl das Ventil rausgezogen oder irgendwie da diese Flamme Rouge zum Einsturz gebracht. Klar ist jetzt ein Stück weit schwer nachzuvollziehen, woran es jetzt wirklich lag jetzt aus Fansicht. Waren wirklich unglaubliche Bilder, weil wirklich dieser Bogen direkt über Adam Yates zusammengestürzt ist, wäre eine Sekunde später reingefahren, ja, wäre wahrscheinlich weich gelandet, wäre eine Sekunde früher reingefahren, wäre gar nichts passiert. Ja, war schon Wahnsinn. Also ich glaube im
Aber
Nachhinein.
man stelle sich mal vor, das wäre auf einer Flachetappe irgendwie passiert, wo dann 200 Fahrer in einem Massensprint kämpfen und dann am letzten Kilometer stürzt dieser Bogen vor dem Feld zusammen. Das wäre ja unvorstellbar gewesen. Also
Ja.
man hat das ja schon mal bei der Tour de Suisse gesehen oder bei der Polenrundfahrt habe ich das schon mal ein paar Mal gesehen, wo dann diese Tauronballons immer zusammengebrochen sind. Aber bei der Tour de France darf sowas eigentlich nicht passieren.
Ja, also wirklich möchte man sich gar nicht vorstellen, wenn da jetzt wirklich mal mehr passieren würde. Was ich mich gefragt habe, warum durchschaut man Stephen Cummings nicht? Also ich meine, man war mit einer großen Gruppe vorne, da waren jetzt wirklich, ich weiß es gar nicht mehr, 20, 25, vielleicht sogar 30 Fahrer waren vorne unterwegs. Waren noch einige Deutsche dabei. Ich glaube, Toni Martin war mit dabei, Simon Geschke war mit dabei, Paul Voss war mit dabei. Ja, und so ein Cummings, der ist ja schon öfter durch so alleinige Ausreißversuche da in Erscheinung getreten, zuletzt bei der Dauphiné oder auch ganz hinten raus bei der Baskenlandrundfahrt hat er dieses Jahr auch schon eine Etappe gewonnen, letztes Jahr bei der Tour schon erfolgreich. Warum schaut man so wenig auf Stephen Cummings, frage ich mich.
Ja, die anderen haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass der auch so gut berghoch fahren kann. Also die haben sich wahrscheinlich gesagt, ein Dani Navarro zum Beispiel, der da glaube ich noch mit dabei war, den holen wir am Berg schon wieder zurück. Aber ja, der Col d'Aspin ist halt auch nicht wirklich ein steiler Berg, wo du als guter Bergfahrer so viel rausholen kannst. Und ja, der hat halt sein Ding dann durchgezogen. Und die anderen, ja, in dem Moment vielleicht auch ein bisschen geschlafen. Oder ich weiß nicht, es war glaube ich auch kein Team so richtig stark mehr mit zwei, drei Mann vertreten, um dann wirklich richtig nachzuführen in dieser Ausreißergruppe. Es war ja eine riesige Gruppe, aber ja, so, aber ich denke, das wird er nicht noch so oft machen können. Also solche Dinger durchziehen, ohne dass einer drauf kommt, dass er vielleicht die Etappe dann gewinnen könnte.
Ja, er hat da irgendwie seine 20 Sekunden Vorsprung gehabt. Nibali hat es am Anfang aus der Verfolgergruppe ein paar Mal versucht, hat sich da, glaube ich, auch ein bisschen blau gefahren, war wahrscheinlich noch ein Stück weit vom Giro da auch noch nicht mehr wirklich erholt. Und Dani Navarro hätte man das sicherlich auch zutrauen können. Ich meine, was für sich spricht, ist, dass dann ein Daryl Impey da wirklich aus der Verfolgergruppe, den man wirklich vielleicht noch mit am schwächsten eingeschätzt hätte am Berg, dass der dann noch Zweiter wurde, klar. Bemerkenswert auf der Etappe, was man aus meiner Sicht noch erwähnen muss, Greg van Avermaet, die Art und Weise, wie er da sein gelbes Trikot verteidigt hat.
Ja, sieht man selten, also gelbes Trikot in der Fluchtgruppe, in der Ausreißergruppe. Aber es hat ihn natürlich dann auch keiner wirklich nachgesetzt von den Favoriten, weil man wusste eigentlich, ja gut, das wird er nie durchziehen können. Selbst wenn der heute nochmal 10 Minuten Vorsprung rausfährt, der wird in Paris 2 Stunden Rückstand trotzdem immer noch haben. Also dem konnte man dann schon freie Fahrt geben. Aber ja, für ihn sicher ein schöner Tag, konnte er sich nochmal zeigen und ja, sein gelbes Trikot präsentieren.
Genau, und dann kam schon die große Froome-Show, also Zirkus. Also ich war begeistert.
Ja, was heißt begeistert? Also für mich, ja, es war vielleicht ein bisschen überraschend, dass er da in der Abfahrt vom Col de Peyressourde angegriffen hat. Also Am Berg hat das ja auch versucht, ist aber nicht weggekommen. Aber dann für mich einfach, ja, muss ich so sagen, oben auf der Kuppe ein Anfängerfehler von Nairo Quintana, der irgendwie was zu essen genommen hat und dann den Froome einfach ein paar Meter gelassen hat, nicht nachgesetzt hat. Ja, und dann war er weg und hat das bis zum Ziel durchgezogen.
Ja, und er wurde da ja auch teamintern kritisiert, weil Wert hat es auch kritisiert, dass er darin einen Anfängerfehler, wie du es schon be bezeichnet hast, gesehen hat. Weil Werder dann in der Abfahrt hat die erste Hälfte der Abfahrt quasi alleine bestritten und hat versucht, Chris Froome wieder einzuholen. Chris Froome hat da wirklich alles gegeben, hatte da noch die Power, hat da wirklich viele Kritiker Lügen gestraft, die da in der Vergangenheit sagten, ja, Chris Froome in der Abfahrt könne man ihn schlagen. Klar, es war jetzt eine Abfahrt, die war jetzt nicht wirklich schwierig, was jetzt so die Kurvensituation anging. Ja, aber definitiv ein Fehler von Quintana. Also wenn man da am Berg da die Lücke reißen lässt, ist ganz, ganz schwierig. Und aus meiner Sicht auch, aus BMC-Sicht, unverständlich, dass man da wirklich erst auf den letzten Kilometern da wirklich mithilft.
Ja, war irgendwie symptomatisch für diese Tour, dass von den anderen Favoriten so gar keiner da Interesse gezeigt hat, irgendwie nachzuführen. Also ich meine, da fährt wahrscheinlich der größte Favorit auf den Gesamtsieg weg. Und wenn ich irgendwie Ambitionen habe, die Tour de France zu gewinnen, dann muss ich doch danach setzen.
Definitiv, klar, auf jeden Fall. Das war, ja, ein Stück weit hat es da wirklich, glaube ich, fast allen etwas am Glauben gefehlt, vielleicht. Also ein Quintana hat sich wahrscheinlich gedacht, gut, ein Froome ist vielleicht in der Abfahrt gar nicht so schlecht. Ein Richie Porte und ein TJ van Garderen haben sich vielleicht gedacht, gut, Quintana ist jetzt noch der, nach dem Ausstieg von Contador, der letzte verbliebene große Mitfavorit neben Froome. Da lassen wir lieber erstmal Movistar arbeiten und so ist das Ganze halt hin und her gelaufen. Rodriguez hatte keinen Helfer mehr dabei, war jetzt auch nicht der Top-Favorit im Vorfeld. Denn Martin war das auch nicht und so hat sich halt keiner wirklich beteiligt. Ich meine, im Endeffekt waren ja auch viele Leute mit dem Podium oder wären mit dem Podium dann auch zufrieden gewesen.
Ja, letztlich war ja auch an dem Tag eigentlich nicht die Zeit das Entscheidende, was er rausgeholt. Also das waren ja nur ein paar Sekunden, aber einfach dieser psychologische Faktor, dass er da den anderen schon mal aufgezeigt hat, mit mir ist zu rechnen und ihr könnt mich in der Abfahrt nicht abhängen. Das war, denke ich, im weiteren Tourverlauf ein ganz großer Faktor, dass es dann auch so wenig Angriffe gegeben hat.
Richtig, genau, also quasi, wie soll man es am besten bezeichnen? Angriff ist die beste Verteidigung. Ich
So
glaube,
ungefähr, ja.
besser kann man es, glaube ich, gar nicht beschreiben. Ja, dann Andorra.
Ja, die Andorra-Etappe in diesem Jahr. Andorra, da denkt man natürlich immer an 1997 zurück, an den Sieg von Jan Ullrich in Andorra Arcalis. In diesem Jahr aber ganz anderes Wetter als
Ja,
1997.
das muss man deutlich sagen.
Strömender Regen, ein Inferno, wie man es sich kaum vorstellen kann. Und das Jahr kam eine Gruppe durch. Tom Dumoulin, um es vorwegzunehmen, hat die Etappe gewonnen. Und dahinter hat man eigentlich erwartet, dass so auf dieser Etappe sich dann wirklich was tut. Zunächst einmal am ersten Anstieg gab es Angriffe auch schon von den Favoriten. Also ich glaube, Valverde war da weggefahren, mit Alberto Contador auch noch. Aber Contador ist dann,
Genau,
konnte diese
also
Gruppe nicht halten, ist dann wieder
es gab eine
zurückgefallen, hing
größere
dann eine
Gruppe
ganze
vorne
Zeit
mit
am
dabei, unter
Teamwagen und
anderem
hatten.
Jesus Herrada, Jon Izagirre, Wina Annacona, ich glaube, die drei waren es und Valverde ist dann im Angriff von Contador dann auch gefolgt. Contador hatte vorne Sagan und Maika und man hat da die Chance gesehen, ja, vielleicht auch mal Sky relativ früh in die Bredouille zu bringen, aber ja, relativ früh war dann auch wiederum klar, dass das Contador einfach nicht die Form oder die Klasse und auch oder aufgrund der Stürze zu sehr geschwächt war, als dass er das Tempo hätte mitgehen können. Weshalb dann, ja, eigentlich nur Valverde als gefährlicher Mann vorne verblieben ist. Sämtliche anderen Mitfahrer der Gruppe haben sich dann nicht mehr an der Tempoarbeit beteiligt und Valverde hat dann auch, ja, relativ früh dann auch klein beigegeben, weil sie hätten sich dann einfach auch blau gefahren.
Auf jeden Fall. Und die Etappe war ja jetzt auch nicht so, dass es nur rauf und runter ging. Da waren ja schon ein paar so autobahnähnliche Kilometer dabei. Und da hast du dann, ja, wenn du als Valverde vorne bist, relativ geringe Aussichten auf Erfolg, wenn hinten Sky nachfährt. Und von daher war das dann, ja, die logische Folge, dass er sich dann da zurückfallen lassen hat. Ja, und Contador ist dann halt später ausgestiegen, in den Teamwagen gestiegen und hat die Tour beendet. Und ja, im Schlussanstieg hat man eigentlich so damit gerechnet, dass dass man mal so ein bisschen Chris Froome angreift. Vor allem von Nairo Quintana habe ich mir persönlich da mehr versprochen. Es kam kein einziger Angriff von ihm. Froome hat es, glaube ich, ein paar Mal probiert, ist aber die anderen auch nicht wirklich losgeworden. Ja, und so kamen, glaube ich, einige Favoriten zusammen da noch ins Ziel.
Genau, also es gab ein paar Fahrer, die dann wirklich abgehangen wurden. Das war ja wirklich zwischendrin ein Inferno. Also da flogen ja die Hagelkörner hin und her. Für mich die Überraschung des Tages, definitiv Adam Yates, der gezeigt hat, dass er nicht nur bei einem kurzen Hügelfinish wirklich ganz vorne mit dabei war. War jetzt keine ganz komplette Überraschung, weil er letztes Jahr auch schon beim Rennen Klassiker San Sebastian der Erste im Ziel war. Aber dass er dann wirklich ganz, ganz vorne mitgelandet ist, war für mich dann doch ein Stück weit, ja, doch überraschend.
Ja, ein junger Fahrer, von dem man ja in den letzten Jahren schon einiges gesehen hat, was auch so vor allem am Berg die Form angeht. Und in diesem Jahr hat er sich nochmal ein Stückchen gesteigert, hat es bestätigt und vor allem ja im ersten Teil der Tour war er extrem stark, auch wenn er hinten raus in den letzten Etappen ein bisschen abgebaut hat, aber natürlich eine absolute Überraschung im positiven Sinne dieser Tour de France.
Ja, und was man dazu sagen muss, ist jetzt nicht der einzige Hoffnungsträger vom Team Orica Greenedge oder neuerdings Orica Bike Exchange. Sie hatten da jetzt ja auch letztes Jahr bei der Vuelta oder dieses Jahr beim Giro Chavez, haben da noch den Bruder Simon jetzt, der aufgrund von einer, ja, Anomalie im Blut, oder was eine Anomalie im Blut passt, oder ein verpasster Test oder ein Fehler des Arztes, also gibt es diverse Möglichkeiten. Ich glaube, es war ein Fehler vom Arzt, der wohl ein Medikament nicht angegeben hatte. Auf jeden Fall haben sie da sehr, sehr viele jüngere Fahrer, die da sehr, sehr stark in Erscheinung getreten sind. Und ich denke, da kann man in den nächsten Jahren noch einiges erwarten. Und man konnte auch bei der Tour auf der nächsten Etappe gleich einiges erwarten, denn da hat genau aus dem Team ein Fahrer gewonnen, Michael Matthews.
Ja, es war so die erste dieser Überführungsetappen sozusagen. Und ja, hat sich eine Gruppe abgesetzt und war eine relativ große Gruppe mit mehreren Fahrern von Orica sogar. Und dann war natürlich irgendwann Peter Sagan hat sich gesagt, ich muss irgendwas tun, um gegen diese Übermacht bestehen zu können und hat dann diese Gruppe sozusagen auf so einer Art Mini-Windkante gesprengt und dadurch sind halt einige Fahrer ins Hintertreffen geraten, nur natürlich die drei Orica-Fahrer nicht, die ist er nicht losgeworden. Und die haben dann in dieser letzten kleinen Welle auch versucht, ihn da immer anzugreifen, aber er ist alles zugefahren, aber hatte dann natürlich im Sprint nicht mehr die Kräfte, um gegen den Michael Matthews bestehen zu können.
Ja, aber das Tableau liest sich natürlich auch überragend, muss man ganz ehrlich sagen. Erster Michael Matthews, zweiter Peter Sagan, dritter Edvald Boasson-Hagen, vierter Greg van Avermaet. Das hätte jetzt auch ein Klassiker sein können.
Hätte auch ein Klassiker sein können, ja, auf jeden Fall. Aber ja, an Sonnentagen ist es dann schon immer mit zu rechnen, dass eine Gruppe durchkommt. Aber umso schöner ist es dann, dass sich auch ein Fahrer wie Peter Sagan nicht zu schade ist, dann auch mal in eine Gruppe zu gehen. Das hätte ich mir zum Beispiel von einem John Degenkolb auch gewünscht, dass er an so einem Tag vielleicht mal in eine Gruppe geht.
Ja, absolut. Und ich meine, es zeigt sich ja immer wieder, dass auch so Gruppen dann auch mal erfolgreich sein können. Am nächsten Tag, genau, hat das ja dann gleich wieder versucht, relativ spät sogar. Es war eine Etappe, die von Windkanten geprägt war und für mich eigentlich eine sehr, sehr überraschende Situation, dass so spät da noch wirklich nochmal so eine Gruppe geht. Um es vorwegzunehmen, Peter Sagan hat gewonnen, aber wer sich da sogar mit auf den Weg begeben hat, Chris Froome.
Ja, Team Sky halt bis zum Schluss sehr aufmerksam gefahren den ganzen Tag und von Anfang an gab es ja eigentlich so richtig viele Windkanten und auch viele Stürze dadurch natürlich. Und ja, es wehte ein ziemlich starker Wind und kurz vorm Schluss gab es dann halt noch diese Situation, dass dann halt Sagan, Bodnar, Geraint Thomas und Chris Froome sich dann ja so leicht absetzen konnten, hatten ein kleines Loch. Ja, und die haben sich halt gesagt, wir ziehen das jetzt bis zum Schluss durch und die Sprinterteams waren einen Moment unaufmerksam und ja, wenn so eine Fahrer erstmal 10 Sekunden weg sind, dann holst du die eigentlich auch nicht mehr ein. Aber ja, Ende, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Sagan hat gewollt, dass Bodnar die Etappe gewinnt, aber Froome hat das natürlich nicht mitgemacht, weil er jede Sekunde mitnehmen wollte.
Ja, du hast es schon angesprochen, das waren alles tempofeste Fahrer. So ein Geraint Thomas, Froome, sehr, sehr gute Zeitfahrer. Ein Sagan, auch ein sehr, sehr zäher Hund. Und auch Bodnar, ein sehr, sehr starker Zeitfahrer. Also Wahnsinn. Also wie auch ein Chris Froome wirklich jetzt auch wirklich um jede Sekunde gekämpft hat. Es gab Leute, die wirklich gemeint haben, ja gut, ist denn dieser Kräfteeinsatz wirklich gerechtfertigt? Aber ein Stück weit muss man auch sagen, gut, vielleicht hatte ihm auch eine gewisse Ruhe einfach auch für die späteren Etappen gegeben, oder?
Ja, ich habe mich an dem Tag schon gefragt, ob es das wert ist, so viele Kräfte dazu verpulvern, um ein paar Sekunden rauszuholen. Aber ja, die nächste Etappe hat gezeigt, dass er doch wieder in der Lage war, auch am nächsten Tag wieder anzugreifen.
Ja, jetzt muss man dazu sagen, die Windsituation hatte sich nicht wirklich geändert. Man war schließlich am windigen Berg, am Mont Ventoux. Und ja, die Organisation hat gleich frühzeitig entschieden, ja, wir können in dieser karge Gegend nicht ganz bis nach oben fahren. Also man wollte da wirklich den Schutz des Waldes da wirklich noch suchen und hat gesagt, gut, man kürzt die Etappe. Die letzten, ich glaube, die letzten 8 Kilometer wurden dann nicht mehr gefahren. Zwar war die Steigung im Schnitt immer noch so bei 10%. Der untere Teil ist der härteste, aber ich glaube, der spannende Teil ist ja immer der obere, wenn dann wirklich der Fahrer dem Wind wirklich ausgesetzt ist, wenn man die Fahrer in dieser, in Anführungszeichen, Mondlandschaft fahren sieht. Ja, das ist jetzt leider weggefallen, aber es war dennoch für Spannung gesorgt.
Auf jeden Fall, also das Ziel hatte man ja runterverlegt zum Chalet Renard, wo auch schon mehrmals Etappen, glaube ich, bei Paris-Nizza und auch, glaube ich, schon mal eine Tour-Etappe zu Ende gegangen war. Ja, und es war eine Ausreißergruppe wieder weg an dem Tag. Sie sind auch durchgekommen. Thomas de Rente hat dann die Etappe gewonnen und was ich ganz spannend fand, André Greipel war auch mit in der Ausreißergruppe. Der hat kurz vor dem Mont Ventoux sogar einmal angegriffen und das Ziel sogar am Ende 5 Sekunden vor Emanuel Buchmann erreicht als bester Deutscher. Und ja, und bei den Favoriten hat es dann wirklich Nairo Quintana mal probiert. Ja, hat dann aber sozusagen so ein bisschen auch für seine eigene Attacke da bezahlen müssen und konnte dann den Angriff von Froome nicht mehr mitgehen. Da konnten dann nur noch Richie Porte und Bauke Mollema folgen. Ja, und hat sich ja gut 1,5 Kilometer vor dem Ziel diese kuriose Szene ereignet, dass das Fernsehmotorrad, das konnte halt einfach nicht mehr weiterfahren, weil die Straße blockiert war mit Zuschauern und Richie Porte, Chris Froome und Bauke Mollema, die sind halt diesem Motorrad hinten drauf geknallt. Und ja, Chris Froome, die Maschine, sein Fahrrad war total zerstört, weil das eine Motorrad hinter ihm noch drüber gefahren war. Und dann ereignete sich diese kuriose Szene, dass er da zu Fuß laufen musste.
Ja, Wahnsinn. Also hat man in über 100 Jahren Tour de France aus meiner Sicht in der Situation oder in solchen Situationen noch nicht gesehen. Und es war wirklich Harakiri. Bauke Mollema hat da als erster geschaltet, hat sein Rad genommen, ist vorbeigelaufen, ist gleich wieder aufs Rad gesessen, war dementsprechend auch als erster von diesem Trio im Ziel. Bei einem Chris Froome hat es deutlich länger gedauert, wirklich. Er hat am Anfang nochmal ganz kurz versucht, ob das Rad noch funktioniert hat, gesehen, okay, gut, klappt nicht, ist losgelaufen, hat nach etwa 20, 30 Sekunden dann ein Rad vom neutralen Materialwagen bekommen, hat festgestellt, okay, das war überhaupt nicht seine Größe. Ich denke, das konnte man auch gut sehen.
Das war so ein Kinderfahrrad.
An seinem Tritt, ja, muss man sich auch ganz ehrlich fragen, warum der Materialwagen, der wirklich der neutrale, da so schlecht auch, ja, besetzt ist oder warum man ihm dieses Rad dann gegeben hat, ja, es war kurios einfach. Und ja, auch die Entscheidung im Nachhinein, also für mich immer noch nicht so ganz nachvollziehbar, wie die ganzen Entscheidungen da getroffen wurden.
Ja, die Tour de France-Organisation musste halt da irgendwie ihr Gesicht wahren und man musste eine Regelung finden, um das Ganze irgendwie ja, so zu gestalten, dass alle einigermaßen mit dieser Situation leben können. Also ich glaube, am Ende war es sogar so, dass dadurch, dass die Zeit früher genommen wurde, Quintana noch ein paar Sekunden weniger Rückstand hatte, als er eigentlich schon gehabt hatte. Aber natürlich absolut fragwürdig, wie du schon gesagt hast, ob man das wirklich so machen muss, dass sowas als übergeordnetes Ereignis gewertet wird und dass dann quasi das Rennen neutralisiert wird. Oder ob das Ganze dann ja halt einfach ein Rennunfall ist, weil zum Beispiel im letzten Jahr bei der Klassiker San Sebastian war Greg van Avermaet auf dem besten Weg, das Rennen zu gewinnen und wurde dann auch von dem Motorrad über den Haufen gefahren.
Richtig, also er war quasi letztes Jahr nahezu der sichere Sieger, ist dann mit einem Motorrad kollidiert und ja, plötzlich war Adam Yates dann wirklich vorne. Gab es ja schon öfter diese Situation. Ich meine, man erinnert sich, ja, gern oder ungern auch an 1999 mit Guerini. Klar, am Ende ist alles gut gelaufen, aber Anpassungen gab es da damals nicht. Und ich denke auch, als Lance Armstrong gestürzt ist, hat sich alles wieder selber reguliert und ein Stück weit, ja, muss man sich schon die Frage stellen, warum greift man in diesem speziellen Fall ein, in anderen Fällen nicht? Stelle ich mir schon die Frage. Klar, kann man jetzt sagen, gut, es gibt Gewinner, es gibt Verlierer am Ende mit Chris Froome als Toursieger, um es vorwegzunehmen, gut, weiß wahrscheinlich sowieso schon jeder. Dafür hätten jetzt die 1,5 Minuten jetzt keinen Einfluss gehabt, aber
Ja, für die, also jetzt mal den Unfall ausgenommen, für die Spannung der Tour de France wäre es nochmal gut gewesen, weil sozusagen Chris Froome erstmals in die Situation gekommen wäre, bei einer großen Rundfahrt einen Rückstand aufholen zu müssen. Und es wäre spannend gewesen, ja, zu sehen, wie wäre er damit umgegangen. Und ja, den Grund, den die Organisation dafür, glaube ich, auch offiziell angeführt hat, ist halt, dass es Ganze durch ein Motorrad vom Veranstalter verursacht wurde und dadurch halt die Neutralisation mehr oder weniger.
eine andere Frage, die ich mir stelle, sowohl Chris Froome als auch Richie Porte haben jetzt die Zeit von Bauke Mollema bekommen. Bauke Mollema wurde ja auch aufgehalten. Jetzt hätte mich wirklich mal interessiert, was jetzt passiert wäre, wenn Bauke Mollema nicht so schnell gefahren wäre oder auch länger gebraucht hätte. Oder ein Stück weit hätte es ja auch prinzipiell sein können, Bauke Mollema hatte noch die meisten Kräfte und wäre vielleicht sogar den zwei nochmal hinten raus weggefahren. Also ein Stück weit wurde er in keinster Weise belohnt dafür, dass er hinten raus nochmal Gas gegeben hat.
Nö, das ist absolut richtig. Der wurde sogar eigentlich noch dafür bestraft, mehr oder weniger, dass ihm da noch Zeit abgenommen wurde.
Ja,
Absolut richtig.
im Endeffekt so ein Richie Porte oder ja, oder ein Chris Froome haben da hinten raus vielleicht sogar noch Kräfte sparen können. Bauke Mollema hat alles gegeben und am Ende gab es die gleiche Zeit. Also, ja, es gab ja dann auch noch Kritik an der Zeit für Nairo Quintana, der sich wohl am Motorrad noch festgehalten hat. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Ganze war, ob es jetzt wirklich kritikwürdig war, aber zumindest gab es da auch von Seiten der diversen Teams da doch noch deutlich, ja, sagen wir mal, Beschwerden.
Ja, klar, gibt es absolut das Bild und auch den Videobeweis, dass sich Quintana da an dem Motorrad festhält, an irgendeinem Laufrad, weil entweder wäre dann wahrscheinlich gestürzt, hätte er sich nicht festgehalten, oder vielleicht hat er auch einfach den Moment so ein bisschen ausgenutzt, um sich da so ein Momentchen mal ziehen zu lassen. Aber ja, das waren jetzt ja nicht, weiß ich nicht, wie letztes Jahr bei Nibali irgendwie, dass der auf 80 raufbeschleunigt wurde, sondern es waren ja jetzt vielleicht 1, 2 Sekunden, die er dadurch vielleicht gut gemacht hat. Aber es war ja jetzt sozusagen nicht entscheidend. Aber ja, keine Ahnung, man kann natürlich schon so ein bisschen den Beigeschmack wittern, dass es dann natürlich mehr oder weniger der Präzedenzfall des gelben Trikots war. Also wäre jetzt da, weiß ich nicht, Bauke Mollema alleine gestürzt, dann denke ich nicht, dass man das Ganze neutralisiert hätte.
Eine Frage, die man sich vor der Tour oder während der Tour gestellt hat, war, wie stark die Fahrer sich vielleicht auch auf der Etappe zum Rondeau zurückhalten, weil genau auf der nächsten Etappe das Zeitfahren anstand. Es war kein leichtes Zeitfahren, 37 Kilometer, hört sich vielleicht noch nicht so lang an und nicht so schwer, aber waren doch einige Höhenmeter drin. Und die Frage war einfach, wie viele Kräfte schonen die Favoriten auf dem Weg zum Rondeau? Und was ist auf der nächsten Etappe überhaupt noch im Tank?
Ja, letztlich hat dieses ganze mehr oder weniger Gepokere am Mont Ventoux wenig gebracht, weil die Kräfteverhältnisse ungefähr gleich blieben. Also Chris Froome, der hat wirklich auf diesem Zeitfahren den Flock richtig eingeschlagen und hat der Konkurrenz da viel Zeit abgenommen. Ja, aber gegen den Sieger, gegen Tom Dumoulin, war auch für ihn an diesem Tag kein Ankommen. Vielleicht auch ein bisschen dadurch bedingt, dass die Windverhältnisse im Finale dann doch recht extrem waren. Und das waren ja teilweise wirklich schon, ja, ziemlich große Abstände, die da zwischen den Favoriten rausgefahren wurden. Von Toni Martin, ja, war man vielleicht dann doch ein bisschen im negativen Sinne enttäuscht, weil es war so ein bisschen die Generalprobe vor Olympia eigentlich und es hat sich gezeigt, dass er da gegen den Tom Dumoulin kein Paroli bieten kann.
Ja, also Tom Dumoulin auf dem besten Weg zum damaligen Zeitpunkt, zumindest auf jeden Fall zum Olympiasieg. Also hat auf jeden Fall Toni Martin, möchte ich fast meinen, so als weltbesten Zeitfahrer der Neuzeit ein Stück weit abgelöst. Gerade in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, hat er wirklich überragend mit einer Minute Vorsprung gewonnen. Wer mich auf jeden Fall überrascht hat, war Bauke Mollema. Sechster Platz im Zeitfahren, habe ich mir gedacht. Huiuiui.
Ja, es war auf jeden Fall, wenn man bedenkt, wie er damals 2013, glaube ich, wo das bei diesem flachen Zeitfahren wirklich viel, viel Zeit verloren hat, da hat er sich enorm verbessert und ja, war die Überraschung des Tages sozusagen. Aber ja, Quintana hatte auch wieder relativ viel Zeit verloren, vielleicht auch dadurch bedingt durch den Wind natürlich. Ist halt ein kleiner Fahrer, der da nicht viel entgegenzusetzen hat, im Gegensatz zu einem Chris Froome, der dann doch ein bisschen größer ist. Und ja, das war sicherlich schon für Quintana so ein bisschen der Abgesang auf den Toursieg.
Ja, auch für Richie Porte mit Platz 21, zeitgleich mit Quintana ein Stück weit doch eine Enttäuschung. Also ich hätte mir da doch deutlich mehr vorgestellt. Richie Porte, der in der Vergangenheit ja auch Zeitfahren eigentlich konnte und bei dem das ja wirklich eigentlich so zu seiner Spezialdisziplin so ein Stück weit gehört. Also dass er da beim Zeitfahren deutlich mithalten kann oder vielleicht auch sogar Zeit gut machen kann, hat man jetzt nicht wirklich viel von gesehen. Wurde so ein TJ van Garderen, der sogar da noch ein paar Sekunden davor war, so ein Stück weit wieder so ein bisschen zurückschlagen konnte, oder?
Ja, zumal Richie Porte nach diesem ersten Anstieg hatte er noch von allen Favoriten, war sogar, glaube ich, schneller als Chris Froome noch und ist dann relativ eingebrochen und ist schon verwunderlich, ja, aber zeigt sich einmal mehr, dass es eigentlich ein Fahrer ist, dem so ein bisschen die Konstanz fehlt, um wirklich eine Grand Tour zu gewinnen.
Gut, gehen wir zur nächsten Etappe einfach weiter. Gut, wieder die Cavendish-Show vor Christoph und Sagan. Auf der Etappe auf jeden Fall für mich die große Überraschung. John Degenkolb schlägt Marcel Kittel. Zwar nur um Platz 4, allerdings bester Deutscher. Vierter Degenkolb, fünfter Kittel, sechster Greipel. Ist er zurück?
Ja, also da hat man erstmals gesehen, dass sich ein John Degenkolb wieder richtig traut, in den Sprints mit vorne reinzuhalten. Und ja, war für mich auch sehr überraschend, dass er in so einem flachen Sprint dann ganz vorne bei den schnellen Männern landet. Und es hat sich im Verlauf der Tour gezeigt, dass die Form bei ihm von Tag zu Tag eigentlich besser wurde. Ja, und sehr, sehr erfreulich nach dem Sperrensturz auf jeden Fall. Und für den Rest der Saison ist dann mit ihm zu rechnen.
Ja, und dann ging es wieder in die Berge. Und ja, ein Stück weit, muss ich ganz einfach sagen, ging es eigentlich so langweilig in den Bergen weiter, wie es begonnen hat. Also man hat da eine Gruppe relativ früh losgelassen. Sky hatte nicht wirklich das Interesse, da nachzusetzen. Ja, und dann kam die Gruppe durch.
Ja, es war eigentlich für mich die eigentlich heimliche Königsetappe der Tour de France in diesem Jahr, weil es ging eigentlich den ganzen Tag nur rauf und runter, ohne wirklich einen flachen Meter. Und ja, Rafał Majka hat sich dann in den Anstiegen eigentlich als stärkster Fahrer erwiesen, aber hatte dann den Jarlín Sant Pantano nicht wirklich, wirklich auf dem Zettel, dass der so gut abfahren kann und wurde dann halt noch gestellt und ja. Pantano hat dann die Etappe im Sprint gewonnen. Es war, glaube ich, sogar der erste Etappensieg bei der Tour de France für das Team IAM, eine Mannschaft, die sich am Ende der Saison leider auflösen wird. Aber für Pantano natürlich eine wunderbare Bühne, um sich da für einen neuen Vertrag, den er wahrscheinlich bei Trek unterzeichnen wird, ins Rampenlicht zu fahren.
Ja, absolut. Ein Fahrer, der auf der Etappe wahrscheinlich ein bisschen Pech hatte. Mein Geheimfavorit vielleicht ein Stück weit, den ich auch für wesentlich mehr auf der Rechnung hatte, Julien Alaphilippe, der aus meiner Sicht den stärksten Eindruck gemacht hat auf der Etappe. Der hat ein bisschen Pech gehabt, ist in der Abfahrt gestürzt, hat nochmal alles gegeben, kam aber einfach nicht mehr ganz nach vorne.
Ja, meiner Meinung nach hätte er die Etappe gewonnen, wenn er nicht da diesen Sturz oder Defekt gehabt hätte, weil das, glaube ich, 1,5 Minuten nochmal gut gefahren. Ja, absolut schade. Also er hätte sich den Etappensieg da wirklich verdient gehabt. Aber was mich halt ja wirklich enttäuscht hat, dass da eigentlich so keiner der Favoriten mal ernsthaft versucht hat anzugreifen. Nur Astana, die sind da so ein bisschen Tempo gefahren und kam auch so eine Alibi-Attacke von Aru und Romain Bardet hat es auch mal versucht. Aber ja, die anderen haben halt einfach sich ihrem Schicksal ergeben, muss man schon sagen, auf der Etappe.
Ja, gut. Ein Wouter Poels, sicherlich auch ein ganz, ganz starker Edelhelfer für Froome. Also man hat sich da, ja, als Angreifer nicht wirklich nur mit Froome auseinandersetzen müssen. Man hatte da doch wirklich noch das Schutzschild, Poels da wirklich zu bekämpfen. Und daher war es nicht ganz einfach, aber wie du schon richtig sagst, also so eine richtige Alles-oder-nichts-Attacke hat da wirklich auch gefehlt. Also als bei der Angriff, weil Verde ist da hinterhergegangen, aber beide haben da nicht wirklich alles auf eine Karte gesetzt und ja, klar, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und von daher auch auf dieser Etappe eher so ein Belauern und so langsam oder aber sicher konnte man sich wirklich fragen, ja, auf was wartet man denn da eigentlich noch? Auf was die Fans auf jeden Fall gewartet haben, war ein Stück weit dann so die Etappe mit Etappenankunft in Bern und ein Stück weit, ich denke mal, konnte jeder damit rechnen, ja. Das ist die Etappe für Fabian Cancellara.
Dachte man ja, aber als erstes ist erstmal Fabian Cancellaras ehemaliger großer Konkurrent, nämlich Toni Martin, ins Rampenlicht getreten, der da über ja, viele Kilometer zusammen mit Julien Alaphilippe ein Ausreißerduo gebildet hat, was man auch nicht so oft sieht. Also zwei aus einer Mannschaft reißen aus, fahren das ganze Rennen von vorne und es war ja eigentlich wirklich fast nur Toni Martin, der die Führungsarbeit gemacht hat und da quasi ein 150 Kilometer Zeitfahren hingelegt hat. Ich glaube, am Anfang war noch so eine Gruppe auf der Verfolgung, aber da hat dann irgendwann Toni Martin wohl gesagt, nein, die lasse ich nicht rankommen, da fahren wir jetzt einfach weiter. Ja, und am Ende hat es aber alles nichts gebracht, die wurden dann wieder eingeholt und es war wirklich ein schönes Finale in Bern und gab auch so ein bisschen Kopfsteinpflaster, da hat dann zum Beispiel Sepp van Marke mal angegriffen. Ja, und am Ende dachte man eigentlich, dass es vielleicht ein John Degenkolb da richten kann. Weil Warren Barguil hat da viel Arbeit gemacht, aber am Ende hat dann doch Peter Sagan wieder gewonnen.
Genau, Peter Sagan, einfach ein Mann für alle Terrains. Zweiter Alexander Kristoff, Norweger. Dritter dann ein weiterer Norweger, Sondre Holst-Enger. Auch ein Fahrer, der jetzt vom Team IRM Cycling da kommt und jetzt ja auch die Tour genutzt hat, um sich wirklich ins Rampenlicht zu fahren.
Ja, sehr junger Fahrer, der auch schon. Ja, zum Beispiel bei der Kroatien-Rundfahrt gewonnen hat und vielversprechendes Talent und tritt so ein bisschen in die Tradition der Norweger, sprintstark, bei den Klassikern vielleicht gut, auf Kopfsteinpflaster vielleicht gut.
Und kommt über den einen oder anderen Hügel, kann man, glaube ich, sagen.
Genau, sehr hügelfest. Aber was mich wirklich auf der Etappe, also ja, worüber ich mich, was heißt aufregen, aber so ein bisschen gewundert habe, wie der Alexander Kristoff da wirklich den Sieg verschenkt hat, weil das war für einen Sprinter gesehen eigentlich auch schon fast wieder ein Anfängerfehler. Hat da quasi zum Schluss, ja, er hätte einfach nur den Panthersprung machen müssen, den Peter Sagan auch gemacht hat, dann hätte er die Etappe gewonnen, aber er ist halt bis zum Schluss durchgetreten. Und Peter Sagan hat halt durch dieses Vorschieben des Rades, hatte die entscheidenden Zentimeter gewonnen, muss man sagen.
Ja, vielleicht dann einfach ein Stück weit cleverer als Christoph. Ist anderen auch schon passiert. Also Greipel und Sabel beispielsweise können da auch ein Lied von singen.
Auf jeden Fall, ja. Aber es war natürlich für das Team Katjuscha extrem ärgerlich, weil die auch an dem Tag sehr viel gearbeitet hatten.
Genau, auf der nächsten Etappe haben sie sich dafür dann mit dem Sieg belohnt. Ilnur Sakarin hat den Sieg davongetragen. Wiederum vor Pantano und Maika. Im Endeffekt kann man sagen, in den Ausreißergruppen waren ja wirklich immer die gleichen Leute.
Eigentlich immer die Altbekannten, ja. Die haben sich wirklich als auch so die Ausreißerkönige, ja, neben Peter Sagan herauskristallisiert. Ja, ist wieder eine Gruppe durchgekommen, die eigentlich auch, ja, relativ einfach ziehen gelassen wurde. Und Zakarin, der war dann, ja, im letzten Anstieg, der wirklich, ja, fast der als einer der schwersten Berge der Tour vorher angekündigt wurde, war er dann auch der Stärkste und konnte die anderen sich vom Leib halten und die Etappe gewinnen. Ja, und hinten hat man dann wieder lange vergeblich auf richtige Angriffe gewartet. Ich glaube, Astana hat dann auch wieder sehr viel gearbeitet, kam aber auch nicht wirklich in den Angriff, erst ganz spät. Und dann war, ja, war es eigentlich so Richie Porte, der eigentlich mit seiner Attacke das erste Mal so das Team Sky ins Schwimmen gebracht hat.
Genau, und was man auch auf dieser Etappe dann gesehen hat, war die Schwäche von Quintana, also ganz deutlich. Also man hat ja bis zu diesem Zeitpunkt ein Stück weit, oder zumindest meine Meinung, immer so ein bisschen gedacht, okay, gut, Quintana, irgendwann kommt der große Angriff. Man hat da lange auf die dritte Woche gewartet, aber da hat man dann wirklich gesehen, okay, da ist einfach nichts mehr drin. Also da hat dann auch wirklich, haben auch Fahrer wie Bardet, Aru, meint ja es, Adam Yates sind auch einfach an ihm vorbeigezogen. Man hat deutlich gesehen, okay, bei Quintana reicht's einfach nicht für den Sieg.
Ja, er hat dann noch versucht, am Anfang die Attacke von oder den Antritt von Froome mitzufahren, hat es dann aber nicht geschafft. Und was ich eigentlich so ein bisschen schade fand auf der Etappe, Valverde hat sich dann irgendwann ja da eingespannt und hat sich wirklich ziemlich leer gefahren und hat dadurch eigentlich viel Zeit verloren und ja, hat dadurch wahrscheinlich am Ende letztlich eine bessere Platzierung vielleicht verspielt für einen Quintana, der es dann letzten Endes dann doch nicht zum Toursieg geschafft hat.
Ja, also als Valverde-Fan gut, ein Stück weit vielleicht auch subjektiver Eindruck, glaube ich, wenn man andersrum gefahren wäre, Quintana für Valverde, hätte es durchaus auch für ein Valverde fürs Podium reichen können. Gerade bei einer der nächsten Etappen, ich weiß es jetzt nicht, ob sie genau die nächste Etappe war, ich klicke mal weiter. Nee, noch nicht. Nächste Etappe war das Zeitfahren, aber ich glaube, dass für Valverde unter Umständen das Podium auch drin gewesen wäre, wenn man sich einfach nicht festgelegt hätte. Und ich glaube, man hätte zu einem gewissen Zeitpunkt auch einfach auch verstehen müssen, der Sieg ist nicht drin. Und dann hätte man vielleicht auch von dieser Taktik, einer opfert sich für den anderen auf und vielleicht ein Stück weit abrücken müssen.
Ja, es ist ein bisschen die Fügung des Schicksals. Im letzten Jahr hat man genau diese Taktik falschrum angewandt, eigentlich beide aufs Podium bringen zu wollen, weil im letzten Jahr fand ich der Fehler. Und in diesem Jahr hätte es man eigentlich so machen müssen, weil im letzten Jahr hatte Quintana die Beine, um die Tour zu gewinnen. In diesem Jahr hat er sie nicht gehabt und da hätte man eigentlich ja sehen müssen, dass man dann doch Valverde und Quintana vielleicht beide wieder aufs Podium bringt.
Absolut. Nächste Etappe war dann das Bergzeitfahren. Tom Dumoulin, für mich im Vorfeld so ein Stück weit, neben Froome, ganz klar, waren die Top-Favoriten, muss man nicht drüber reden. Aber ich fand es interessant, die Renneinteilung von Froome.
Ja, Froome am ersten Anstieg dieser Côte de Domancy, das war eigentlich so ein richtig steiler Kanten, da war Froome noch relativ weit zurück und ist dann im zweiten Teil des Zeitfahrens erst so richtig stark aufgekommen und ja, hat dann Tom Dumoulin am Ende deutlich in die Schranken verwiesen.
Genau, interessant auch, Tom Dumoulin ganz am Anfang bei den ersten Zwischenzeiten immer vorne. Gut, bei der allerersten war Richie Porte noch vorne, der ist sehr, sehr schnell das Rennen angegangen. Aber generell Tom Dumoulin, gerade bei der letzten Zwischenzeit oder dann auch Richtung Ziel, hat er fast auf alle Fahrer verloren, obwohl das eigentlich dann nur noch bergab ging oder noch eben ging. Also da habe ich mich dann schon gefragt, gut, da hat es wahrscheinlich mit der Renneinteilung einfach nicht so ganz gepasst. Aber klar, wenn man relativ früh dann noch im Vergleich zu den Favoriten ins Rennen geht, ist es wahrscheinlich dann noch schwierig mit den Referenzzeiten.
Ja, spannend war ja auch dann schon zu sehen, im Ziel hat er dann ja schon gesagt, er glaubt nicht, dass seine Zeit für den Etappensieg reichen wird, weil es war zwar ein gutes Zeitfahren von ihm, aber kein ja, überragendes Zeitfahren, wie er es im ersten Zeitfahren schon hingelegt hatte. Und ja, da war schon damit zu rechnen, dass da vielleicht ein Richie Porte oder ein Chris Froome noch vorbeifahren, aber generell waren die Abstände, fand ich in diesem Zeitfahren jetzt nicht so groß, wie man das vielleicht bei so einem Bergzeitfahren erwartet hätte.
Genau, also auch in der Gesamtwertung zu diesem Zeitpunkt noch sehr, sehr knappe Abstände, wenn man jetzt mal von Platz 1 zu Platz 2 absieht, da hatte Froome zum damaligen Zeitpunkt zu Bauke Mollema knapp 4 Minuten, aber dahinter alles noch sehr, sehr eng. Da waren jetzt so von Platz 10 Dan Martin bis zu Platz 2 lagen etwas mehr als 3 Minuten. Also da hat er quasi noch jeder Fahrer aus den Top 10 wirklich die Möglichkeit, aufs Podium zu fahren.
Zumal sich auf der Etappe auch wieder gezeigt hat, dass es so ausgeglichen ist einfach hinter Chris Froome. Ja, also da waren dann wieder Fahrer, die eigentlich vorher schon Zeit verloren hatten, wie ein Fabio Aru zum Beispiel. Die waren in dem Zeitfahren richtig gut, haben wieder Zeit gut gemacht und dadurch war eigentlich ja der Platz hinter Chris Froome so spannend umkämpft wie eigentlich nie zuvor. Nur halt in Sachen Toursieg war halt nach dem Zeitfahren mehr oder weniger alles entschieden.
Jo, und das Podium hat sich dann auf der nächsten Etappe ordentlich, sag ich mal, durchgemischt.
Ja, zu dem Zeitpunkt wäre es eigentlich noch so gewesen, dass eigentlich ein Bauke Mollema auf Podiumskurs gewesen wäre, ist dann in der Abfahrt von dieser Côte de Domancy, also man ist quasi diesen Berg, den man im Bergzeitfahren hochgefahren ist, am nächsten Tag als vorletzten Berg in der Abfahrt wieder runtergefahren. Und da war das Problem, dass es angefangen hatte zu regnen und dass natürlich dadurch, durch diese ganzen Bemalungen, die da relativ frisch waren und den neuen Asphalt, das Ganze einfach wie Schmierseife rutschig war. Und es gab dann zahlreiche Stürze. Ich glaube, Richie Porte war dann so der Erste, der sich da langgelegt hatte und dann konnte er da wieder rankommen. Und dann, ja, hat es dann aber auch Chris Froome getroffen, der in der Kurve weggerutscht ist, und vorne hat sich das so ein bisschen Romain Bardet zunutze gemacht. Der ist mit einem Teamkollegen, ich glaube Cherrel war es, dann rausgezogen, ja, und hat sich dann nicht mehr einholen lassen.
Genau, hat dann denjenigen, der vorher schon in einer Ausreißergruppe war, Rui Costa, hat er sich dann noch, hat er sich angeschlossen. Rui Costa hat sich dann auch wirklich nicht mehr an der Führungsarbeit beteiligt. Und ja, man kann jetzt Freund oder Feind von Rui Costa sein, aber Rui Costa generell jemand, der sich eher ungern an Führungsarbeiten beteiligt und da oftmals eher so, ich sag mal, in Anführungszeichen als Lutscher gilt. Hat er sich dann doch noch entledigen können, was mich sehr gefreut hat in dem Moment, und hat er wirklich seinen Sieg feiern können, der ihm jetzt bei der Dauphiné, als er dagegen Pinot verloren hat im Sprint, noch verwehrt blieb. Und das war im Endeffekt so sein Zugang zum Podium. Und hintendran gab es da doch wirklich so einige Veränderungen. Bauke Mollema, der hatte zu Beginn des Anstiegs dann etwa so 20 Sekunden Rückstand, hatte da noch Hilfe von, glaube ich, Stettina und Zubeldia
Pantano hat ihm da übrigens auch noch geholfen.
genau zu Beginn des Anstiegs. Und da konnte man auch bei Pantano schon überlegen, als er ihm dann geholfen hat, und er hat ihm einige Kilometer geholfen. Oh, gibt es da einige Überlegungen bezüglich der Verpflichtung von Pantano? Und mittlerweile gibt es ja diese Gerüchte, ich weiß es nicht, ob es schon bestätigt ist, dass Pantano zu Trek wechseln wollen wird oder definitiv wechselt. Aber er kam da nie mehr wirklich richtig ran und hat da doch einige Minuten verloren und im Endeffekt in diesem Fall dann nicht nur sein Podiumsplatz, sondern fast sogar seine Top-10-Platzierung an diesem Tag. Und auch ein Chris Froome kam, nachdem er sich auf das Rad von Geraint Thomas gesetzt hat, nie mehr wirklich ganz nach vorne, beziehungsweise konnte die Spitze ganz vorne nicht mehr wirklich halten, als es am Ende um den Etappensieg ging. Romain Bardet hat den Souverän am Ende mit 23 Sekunden Vorsprung eingefahren. Dahinter dann die spanischen Schlachtrösser, möchte ich fast meinen, die alten Kanten, Rodriguez und Valverde, die sich da auf dem letzten Stich nochmal die Kante gegeben haben. Und auch an dem Tag ganz, ganz stark Luis Meintjes, der da wirklich für Lampre da den vierten Platz eingefahren hat. Und wo ich meine, gut, ganz, ganz starke Leistung dafür, dass er 23 oder 24 Jahre alt ist und jetzt wirklich doch gezeigt hat, dass er nicht nur Vuelta kann, sondern auch die Tour.
Ja, hat an diesem Tag, ja, so hat sich immer so von Tag zu Tag mit den Favoriten mitgeschlängelt, eine sehr konstante Tour de France gefahren, hatte nie einen wirklich schwachen Tag und ja, sehr junger Fahrer, der ja doch auch fast noch ja, ums weiße Trikot in den Kampf hätte eingreifen können. Ganz vorne gegen Adam Yates war natürlich dann nicht mehr wirklich was auszurichten, aber für die Zukunft natürlich sehr vielversprechend. Aber was mich auch wieder auf der Etappe gewundert hat, so nach dem Sturz von Chris Froome hat man eigentlich so denken müssen als neutraler Beobachter, ja, jetzt müssen sie es doch endlich versuchen, wo der Leader angeschlagen ist. Aber selbst im Schlussaufstieg ist Sky bis 1 oder 2 Kilometer vor dem Ziel konnten die seelenruhig fahren und erst dann hat man mal richtig angegriffen. Und dann hat er auch ein paar Probleme gehabt, aber es war wieder so ein bisschen bezeichnend für diese Tour de France, dass sich niemand getraut hat, Chris Froome dort und das Team Sky anzugreifen.
Absolut. Ein Fahrer, der sich auf der Etappe das erste Mal wirklich nach vorne getraut hat, war übrigens Emanuel Buchmann vom Team Bora-Argon 18. Er hat auf den vorherigen Etappen, hat er immer versucht, mit der Taktik, ja, er versucht möglichst lang dran zu bleiben, hat er sich auf Platz 21 geschoben, und Etappe 19 hat er sich auserkoren, um dann auch mal in die Führungsgruppe zu gehen, hat es geschafft, hatte dann an dem Tag leider das Pech, dass da frühzeitig nachgesetzt wurde. Von daher hat es an dem Tag für ihn nur zu Platz 24 gereicht, aber insgesamt im Gesamtklassement hat er sich da auf Platz 21 gehalten. Zwar zu diesem Zeitpunkt immer noch mit knapp 43 Minuten Rückstand, aber ich denke mal, Platz 21 mit der Konkurrenz sicherlich für einen 23-Jährigen sehr respektabel.
Ja, eine gute Leistung, aber ja, ich finde, auf der anderen Seite muss man auch dann immer so ein bisschen sehen, wer von den Leuten hinter ihm ist denn wirklich auf Klassement gefahren. Also waren jetzt nicht so viele gute Klassementfahrer, also die jetzt wirklich die Ambition hatten, da vorne in die Top 15 zu fahren, die er da hinter sich gelassen hat. Von daher wäre es vielleicht auch aus meiner Sicht eine bessere Strategie gewesen, früher irgendwie auf einen Etappensieg zu zählen und nicht mehr auf diese Strategie, dass man irgendwie versucht, um Platz 20 da mitzufahren.
Ja, also kann man sicherlich drüber streiten. Ich meine jetzt, ein Pantano zu diesem Zeitpunkt 22, der hatte schon einen Etappensieg, hat da schon eine weitere Top-3-Platzierung gehabt. Klar, wenn er jetzt da auf zwei, drei weiteren Etappen einfach mal sich hätte Rückstand hätte er sich da Rückstand eingefangen und Kräfte gespart, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen mehr an Power übrig geblieben. Allerdings finde ich es jetzt auch nicht verwerflich, einfach für so einen jungen Mann auch einfach mal zu sehen, wo ist denn jetzt wirklich das Limit, und ja, ist doch eigentlich ganz okay, dass er sagt, er möchte es jetzt einfach mal probieren aufs Gesamtklassement, wozu es reicht, um einfach mal einschätzen zu können, wo es jetzt in den nächsten Jahren einfach hingeht.
Ja, also für die nächsten Jahre weiß er jetzt schon mal ungefähr so, was er dann bei der Tour de France über 3 Wochen so ausrichten kann. Und ja, auf jeden Fall eines der hoffnungsvollsten Rundfahrtentalente, das wir in den letzten Jahren in Deutschland hatten oder haben.
Genau, und dann gab es die letzte Etappe, Etappe nach Morsin über den Schublan. Oftmals schon, ja, so ein Stück weit ein Scharfrichter oder eine Etappe mit diesem Finale, wo man gesagt hat, okay, da könnte nochmal richtig viel passieren. Auch ich habe gedacht, okay, da lässt jeder nochmal die Katze aus dem Sack, jeder versucht nochmal alles, aber ja, ich war eigentlich schon wieder enttäuscht.
Ja, es war schon wieder so eine hohle Pflaume, sage ich immer. Also mehr oder weniger, die Etappe hat viel hergegeben im Vorhinein, weil es auch schon im Vorhinein gesagt wurde, dass es ordentlich regnen wird und es ja in den Abfahrten auch ziemlich gefährlich wird. Zum Beispiel vom Col de la Ramasse, da war es auch richtig rutschig, aber auch da hat wieder Sky kontrolliert. Vorne raus war eine Gruppe, wo dann auch wieder Pantano mit dabei war und ein Alaphilippe, die sich dann da auch am Juplan dann absetzen konnten, mehr oder weniger. Die hatten halt vorher in der Ebene schon das Glück, dass sie ja gemeinsame Sache machen konnten, sind dann mit einem Vorsprung in den Juplan gegangen. Von hinten kam dann Nibali, hat die beiden aufgefahren, aber sie hatten dann alle nicht mit Isagirre gerechnet.
Genau, der hat dann kurz vor der Kuppe aufgeschlossen, hat sich dann in der Abfahrt wagemutig dann auch noch abgesetzt und hat das Ding gewonnen. Für Movistar wirklich vielleicht noch der Sieg, den man auch wirklich gebraucht hat bei dieser Rundfahrt, weil weder Valverde noch Quintana konnten dann wirklich für den Etappensieg sorgen, und weder im letzten noch im vorletzten Jahr, oder ich glaube zumindest weder im letzten noch im vorletzten Jahr gab es einen Etappensieg fürs Team Movistar. Müsstest du mich jetzt korrigieren, falls du jetzt eine andere Info hast.
Weiß ich
gar nicht. Aber ich glaube, man war jetzt schon seit einigen Jahren ohne Sieg. Und hat sich dadurch auch vor allem in diesem Jahr deutlich mehr erhofft. Und von daher, ja, vielleicht noch ein kleines Stückchen, ein versöhnlicher Abschied von der Tour dieses Jahr. Ja, hinten raus wieder die Altbekannten, wie du schon angesprochen hast. Pantano hat da wirklich wieder den zweiten Platz belegt, schon die dritte starke Platzierung. Nibali, der jetzt dann auch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf Aru wirklich warten musste, der an diesem Tag wirklich einen rabenschwarzen Tag erlebt hat und da aus den Top 10 rausgefallen ist. Aber ja, hinten raus von den Favoriten gab es wirklich ja, gar keine
War eigentlich nur bravourös, fand ich, der Angriff von Purito Rodriguez, der wirklich da, ja, der hat wirklich eine Attacke gefahren, wo er gesagt hat, er gibt nochmal alles auf seiner vorletzten Tour-Etappe, und das hatten die dann auch gut gemacht bei Katjuscha. Vorne hat der Zakarin gewartet, der hat ihn bis auf die Kuppe geführt und dann hat er dann doch noch ein paar Plätze in der Gesamtwertung gut machen können und sich in die Top 10 fahren können.
Genau, hat sich da noch in die Top 10 fahren können, hatte da allerdings, wenn man es ehrlich so nimmt, auf der Schlussetappe nach Paris dann auch ordentlich Glück, weil er hatte da doch wirklich ordentlich Rückstand. Ja, der ihm dann aber von der Jury großzügigerweise, möchte ich meinen, dann auch erstattet wurde, weil sonst wäre er, wenn ich da jetzt richtig informiert bin, sogar auf Platz 10 noch zurückgefallen. Er hat da wirklich 40 Sekunden Rückstand gefressen, war nicht ganz vorne dabei bei den anderen Klassementsfahrern und hätte da eigentlich sogar die Arbeit, die er da verrichtet hat, eigentlich billig wieder hergegeben. Und daher ein Stück weit vielleicht auch noch ein Zugeständnis für den Fahrer, der jetzt nächstes Jahr leider nicht mehr im Peloton die Tour de France erleben wird. Ja, am nächsten Tag, schon angesprochen, die Schlussetappe, die Tour d'Honneur. Ja, und ich möchte fast meinen, ein versöhnlicher Abschied, oder?
Ja, für Rodriguez auf jeden Fall, aber kann man sich natürlich schon fragen, warum man auf der letzten Etappe das theoretisch so herschenkt, weil es gab ja wirklich erst diese Abstände und aber es ist eigentlich ja, in den letzten Jahren immer so gewesen, dass man mehr oder weniger diese Champs-Élysées dann neutralisiert gefahren ist oder die Abstände wurden dann, auch wenn es welche gab, so zurückgenommen. Das letzte Mal, dass ich mich daran erinnern kann, ist eigentlich so 2005, als Vinokurov da den Leipheimer, glaube ich, noch vom fünften Platz verdrängt hat, weil er dann wirklich auf den Champs-Élysées das Ding abgeschossen hat. Aber ansonsten, ja, hat man da nie wirklich Zeiten genommen. Auch ein Chris Froome, der hat sich da, glaube ich, noch ein paar Sekunden Rückstand eingehandelt, weil er dann schon frühzeitig mit seinem Team gefeiert hat. Aber ja, gut, sei es drum. Auf jeden Fall haben wir am Ende dann nochmal einen richtig spannenden Sprint gesehen. Und ja, André Greipel, der hat dann doch noch endlich seine Etappe bei dieser Tour de France gewonnen.
Genau, also ich möchte fast meinen, er hat einen super Sprintzug durch das Team Katjuscha. Also er musste da eigentlich nur hinter Christoph herfahren, am Ende noch vorbeifahren, möchte ich meinen. Christoph hatte da einen super Anfahrer, ist da in Richtung Ziel durchgeprescht. Greipel musste nur noch rausziehen und ich dachte eigentlich relativ lange, ui, das Ding ist eigentlich jetzt sicher, hab mich schon gefreut. Und dann kam da plötzlich Peter Sagan noch angeschossen. Ich habe mir gedacht, wo ist jetzt endlich das Ziel? Wo ist jetzt endlich das Ziel?
Ja, es hätte keine 5 Meter länger gehen dürfen. Und ich glaube auch, dass Peter Sagan gewonnen hätte, wäre ihm da nicht so noch das Hinterrad weggerutscht. Aber jeder andere Fahrer wäre da wahrscheinlich gestürzt, aber er ist einfach auf dem Rad geblieben.
Also was ich auch sagen muss, also ich habe da relativ wenig Verständnis dafür, dass man auf dieser Schlussetappe die Zeiten neutralisiert. Ich weiß es nicht, was der Grund jetzt wirklich dafür war. Es wurde gesagt, da hätte es wohl einen Sturz gegeben, einen gefährlichen, weshalb man da neutralisieren müsste. Aber generell bin ich der Meinung, ja, es ist eine dreiwöchige Rundfahrt und wenn eine Rundfahrt 21 Etappen hat, dann muss es auch die Möglichkeit geben, auf allen 21 Etappen Klassement zu machen. Ich meine, es gibt diese Tour d'Honneur, die läuft aus meiner Sicht bis zum Eintritt zur Champs-Élysées, wo dann dieser Rundkurs gestartet wird. Dort gibt es ja diese Möglichkeit, dann auch wieder anzugreifen. Und warum man da jetzt wirklich Abstände dann nicht mehr nimmt, verstehe ich nicht ganz. Weil man, Vinokurov hat damals gezeigt, dass man auch mit so einem Angriff noch Plätze gut machen kann. Man kann jetzt drüber streiten. Damals gab es jetzt noch bei den Zwischensprints Zeitbonifikation. Da hat er ja auch schon mitgesprintet, um Levi Leipheimer damals den fünften Platz streitig zu machen. Da kann man drüber streiten, ob das sein muss. Aber jetzt auf den finalen Kilometern da noch um Zeit und um den Sieg zu fahren, ich denke, das ist doch nicht verwerflich.
Nein, absolut zulässig und auch ja verständlich, wenn ein Fahrer da die Chance sieht, sich noch zu verbessern. Und ich glaube, vor der letzten Etappe war es ja, glaube ich, so, dass Rodriguez und Meintjes in der Sekunde gleich waren, aber dann Rodriguez aufgrund der tausendstel Sekunden, kann das sein, dann im Gesamtklassement nur davor war und das war ja, da hätte er schon ein bisschen besser aufpassen müssen. Also ich meine, es gab einen Sturz von einem IAM-Fahrer, meine ich, der war so 3 Kilometer vor dem Ziel. Es kann natürlich sein, dass dadurch diese Lücke aufgegangen ist.
Ja, sei es drum, aber ich glaube, es lag jetzt nicht rein an dieser Situation, dass jetzt Rodriguez so viel Rückstand eingefangen hat. Ja, gut, kommen wir ja vielleicht ein Stück weit zur, nicht Abrechnung, aber zu dem Ganzen, wie es ausgegangen ist. Also im Gesamtklassement Chris Froome mehr als deutlich vor Romain Bardet und dann kurz hinter Romain Bardet Nairo Quintana, also für mich, dass Romain Bardet bei dieser Tour auf Platz 2 gelandet ist, spricht eigentlich schon ein bisschen für das Ganze, wie die Tour überhaupt abgelaufen ist. Also ein Romain Bardet von der reinen Klasse, jetzt kein Fahrer, den ich jetzt wirklich in den Top 5 erwartet hätte.
Ja, ich eigentlich, also Top 5, so hätte ich ihm schon zugetraut, weil das ein Fahrer ist, der sich auch noch so ein bisschen entwickelt. Aber ja, dahinter ist es halt wahnsinnig eng. Aber es kam einem, wie du schon gesagt hast, eigentlich so vor, dass es den Fahrern eigentlich gleichgültig ist, welchen Platz sie so mehr oder weniger belegen. Und ja, vorne der Gelbe natürlich ganz weit vorne, ein Stückchen weit durch seine Mannschaft auch unangreifbar eigentlich gewesen. Und es war jetzt nicht so wie bei den Toursiegen von Froome 2013 und 2015, dass er irgendwo auf einer Etappe alles in Grund und Boden gefahren hat. Ne? Der ist einfach sein Ding durchgefahren, hat sich keine Schwäche erlaubt und hat mehr oder minder die Tour, fand ich, in den Zeitfahren gewonnen. Und ja, dahinter in den Top 10 dann auch für mich so eine Überraschung noch Daniel Martin und vor allem, dass es ein Roman Kreuziger nochmal in die Top 10 geschafft hat und dass Tinkoff ohne Alberto Contador noch das Bergtrikot und das grüne Trikot gewonnen hat und halt einen Fahrer in den Top 10 hat.
Ja, ganz stark. Also ich denke, so ein Peter Sagan und ein Rafael Majka, gerade wenn man jetzt sich die Wertung auch mal vergegenwärtigt. Also ich glaube, es gab kaum einen größeren Vorsprung, den je ein grünes Trikot hatte. Das ist ja Wahnsinn, was Peter Sagan da allein für eine Punktzahl erreicht hat, ohne jetzt wirklich die Wertung da jetzt vor Augen wirklich gegenwärtig zu haben. Der hat ja zu einem Zeitpunkt 400 Punkte, als gefühlt der zweite schon nur noch 200 Punkte hatte. Ähnlich war es bei Rafael Majka. Er hatte am Ende ja gefühlt 100 Punkte Vorsprung auf den zweiten und hat ja auch, was man an seinen Gesten ja schon erahnen konnte, gefühlt dem Zweitplatzierten ja schon den Vortritt bei den Bergwertungen gelassen, weil er genau wusste, es passiert nichts mehr. Also es war schon sehr, sehr früh, sehr, sehr entschieden und ja, beim grünen Trikot muss ich sagen, ja, Peter Sagan ist der perfekte grüne Trikotjäger, weil er sowohl im Massensprint als auch bei hügeligen Sprints, als auch bei den Zwischensprints einfach der perfekte Fahrer ist. Was das Bergtrikot angeht, bin ich eigentlich enttäuscht, wie dieser Kampf ablief. Also, dass da wirklich jetzt auch kein Fahrer, der im Gesamtklassement noch irgendeine Rolle gespielt hat, sich überhaupt mal Gedanken gemacht hat, Mensch, dass er das vielleicht noch als Ziel da annimmt. Ich hatte mir im Vorfeld vielleicht ein Stück weit erhofft, dass vielleicht ein Rodriguez sagt, letzte Saison, Mensch, das könnte nochmal so ein Ziel für ihn sein oder auch ein Fahrer, der dann, ja, so wie ein Quintana, der dann vielleicht merkt, okay, es reicht nicht mehr ganz, um da jetzt den Sieg anzugreifen, dass er vielleicht sagt, okay, das Bergtrikot nimmt er mit, das hat mich schon ein bisschen enttäuscht.
Ja, vor allem auch dadurch, dass diese Bergwertung relativ begünstigt ist für die guten Klassementsfahrer durch die Verdoppelung der Punkte in den letzten Anstiegen, kann man sich schon fragen, warum das niemand so von den Top 10 in Angriff genommen hat. Aber ja, die waren wahrscheinlich alle eher darauf bedacht, irgendwie ihren siebten oder achten Platz zu halten, statt dann da irgendwie aufs Bergtrikot zu gehen. Was natürlich auch so ein bisschen Überraschung noch war in den Top 10, Daniel Martin auf Platz 9, hätte ich ihm so nicht zugetraut.
Nee, absolut. Ich auch nicht. Das ist ein Fahrer, der zwar schon mal bei der Vuelta relativ weit vorne war, aber ist doch eher so ein Typ Klassikerfahrer, der dann auch mal bei kurzen Etappen oder wenn es mal hinten raus mal ein paar Kilometer hoch geht, schon sehr stark ist, aber dem es eigentlich so an der, ich möchte jetzt nicht sagen Ausdauer, aber an der Regenerationsfähigkeit und so weiter doch ein Stück weit fehlt, aber der auch schon bei der Dauphiné gezeigt hat, dass er da vielleicht dieses Jahr noch einen Schritt nach vorne gemacht hat, ist Jahrgang 86, also ist jetzt im perfekten Radfahreralter, ja, und vielleicht hat er bei ATX Quickstep da doch noch das eine oder andere nochmal dazugelernt. Und ja, gut. Also definitiv ein interessanter Fahrer, der mir auch, gerade was seine Aggressivität in den Rennen angeht, sehr gefällt. Zumindest einer der Fahrer, der es auch immer mal wieder probiert hat. Das war jetzt nicht immer von Erfolg gekrönt, aber der es zumindest versucht hat.
Ja, war einer der wenigen, der sich was getraut hat. Und ja, gegen das Sky-Team braucht es schon so ein bisschen Mut, um sich da was zu trauen. Ein anderer Fahrer, der früher noch bei ATX unter Vertrag war, und das fand ich ganz interessant, was dann Patrick Lefebvre mal gesagt hat, während der Tour de France, als es darum ging, irgendwie den Vertrag mit Wouter Puls zu verlängern, hat er gesagt, hätte ich liebend gerne gemacht, aber Sky hat einfach das doppelte Geld fast geboten und ja, da kann auch dann Team Ethics nicht mithalten, wenn so ein klasse Fahrer dann von Sky abgeworben wird. Und für mich auch schon irgendwie dann ein Stück fraglich, ob dann vielleicht, wie dann diese Tour ausgegangen wäre, ob dann ein anderer Sky-Fahrer, wenn er freie Fahrt gehabt hätte, nehmen wir mal an, Chris Froome wäre irgendwie auf eine dumme Art und Weise ausgefallen, ob dann nicht vielleicht einer in die Bresche gesprungen wäre und dann die Tour gewonnen hätte.
Wäre unter Umständen vielleicht sogar möglich gewesen. Also ein Puls sicherlich ein Fahrer, den man ja auf dem Podium hätte erwarten können. Also er war ja re regelmäßig bis auf die letzten Kilometer dabei, hat sicherlich zu dem Zeitpunkt, als er dann ja nicht mehr erforderlich war, dann auch ein Stück weit rausgenommen. Ich denke mal, wenn man da voll durchgezogen hätte, wäre er sicherlich weiter vorne gelandet. Gut, vielleicht Chris Froome, jetzt nicht der einzige Brite, der da jetzt wirklich ganz vorne gelandet ist. Adam Yates, vierter Platz, hätte ich ihm jetzt auch nicht zugetraut. Weißes Trikot dazu noch. Also sehr, sehr lange auch auf Podiumskurs. Richtig, richtig stark.
Ja, wie vorhin schon gesagt, also sehr, sehr starke Tour de France. Wobei auch da habe ich mich wieder gefragt, es gab Situationen während des Rennens, wo ein Adam Yates immer am Ende der Gruppe hing. Und warum probiert denn da jetzt nicht beispielsweise mal ein Team BMC oder halt auch mal ja, Katjuscha oder Movistar, probieren die da nicht mal irgendwie da jetzt eine Attacke zu starten oder so und den aus den Schuhen zu fahren? Weil da war er wirklich an ein, zwei Tagen, kann ich mich erinnern, nicht so stark drauf. Aber ja, für die Zukunft auf jeden Fall des britischen Radsports, da muss man sich keine Sorgen eigentlich machen. Da hat man Rundfahrtentalente eigentlich genug.
Ja. Und gut, wenn man jetzt die zwei letzten Wertungen einfach noch mal so mit abarbeitet, so rum. Ja, Team Movistar, Sieger der Mannschaftswertung. Ich hatte es schon, glaube ich, prognostiziert in unserer Anfangssendung. Wenn es sonst keine Wertung gibt, die Mannschaftswertung holen sie sich. Ja, aus meiner Sicht eher ein Abfallprodukt. Also ich glaube, man hätte sich da teilweise einen größeren Gefallen mitgetan, wenn man wirklich die Fahrer vorne noch wirklich als Relaisstation oder sowas benutzt hätte, als dann einfach nur in die Gruppen schicken, um da möglichst viel Zeit rauszuholen. Klar. Mit Valverde, Quintana hatte man zwei Fahrer vorne mit dabei, die definitiv für die Mannschaftswertung alles getan haben, aber letzten Endes ist die Mannschaftswertung doch eine Wertung, die international relativ wenig zählt. Bei der Wertung des kämpferischsten Fahrers, Sagan für mich eine sehr, sehr gute Wahl, wobei ich mir im Nachhinein auch hätte vorstellen können, dass Pantano sicherlich eine ebenso gute Wahl gewesen wäre.
Auf jeden Fall, das waren so für mich auch die beiden aktivsten Fahrer während der Tour mit Thomas de Rendt eigentlich noch zusammen, der auch relativ oft irgendwo angegriffen hat. Aber Peter Sagan, ja, da kann man jetzt wieder sagen, ja gut, der hat ja schon das grüne Trikot, aber er hat sich's absolut verdient durch seine vielen Fluchtversuche auch.
Ja, und Wahnsinn auch, wie er sich da in den Dienst seiner Kollegen gestellt hat. Gerade hinten raus hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass ein Roman Kreuziger da auch wirklich in die Top 10 noch mit reingefahren ist. Und es zeigt einfach auch die Vielseitigkeit eines Peter Sagans, dass er nicht nur in reinen Sprints an Hügeln glänzen kann, sondern auch, dass er auch die Zähigkeit besitzt, auch wirklich bei seinen Kollegen da auch am Berg da noch gewisse Arbeit leisten zu können und da ja, seinen Beitrag einfach zu leisten und sich in den Dienst des Teams zu stellen.
Ja, also selten gab es so einen, wie soll ich sagen, im modernen Radsport der letzten 20 Jahre kann ich mich nicht an einen Fahrer erinnern, der so vielseitig war.
Ja, kann man eigentlich gut oder fast als Schlusswort nehmen, aber ja, vielleicht wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zum Tourfazit kommen. Wir haben es im Vorfeld ein Stück weit aufbereitet. Wir haben, glaube ich, schon relativ viel jetzt in diesem Rückblick da auch erwähnt. Also unsere Überraschung definitiv Adam Yates, Dan Martin, Lewis Meintjes. Wir haben drüber gesprochen, Sky, ein Team, wo wir uns aktuell, ja, gerade bei dreiwöchigen Rundfahrten, wenn man überlegt, wen sie jetzt auch noch in der Hinterhand haben, eigentlich ganz schwer aktuell nur vorstellen können, dass irgendeine andere Mannschaft da ein vergleichbares Team an den Start stellt, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also, wobei Sky, finde ich, die richten es ihre ganze Saison relativ extrem auf die Tour de France aus. Wenn man jetzt zum Beispiel guckt, beim Giro d'Italia, ja gut, da hatten sie Landa am Start, der relativ früh ausgestiegen ist, aber da haben sie keine große Rolle gespielt. Aber müsste sich die anderen Teams vielleicht auch ein bisschen hinterfragen, ob man nicht sagt, dass es das wert ist, wirklich das ganze Team auf die Tour de France zu fokussieren, um da irgendwie gegen Sky gegenzuhalten. Aber für mich natürlich auch, ist meine persönliche Meinung, eine Frage des Budgets einfach, dass ich mir so einen Kader leisten kann, dass ich einfach einen Mann wie Landa, der irgendwo ja im letzten Jahr beim Giro schon das Ding fast gewonnen hätte, als Helfer bei der Tour einspannen kann und dann noch so, ja, super Bergfahrer habe, dass selbst die Kapitäne nicht dazu kommen zu attackieren. Es ist irgendwo auch eine Frage des Budgets, weil Sky ist das Team mit dem größten Budget und ja, da müsste eigentlich ja vielleicht die Tourorganisation auch Maßnahmen ergreifen, um das ein bisschen spannender zu machen wieder.
Ja, man muss ja nur mal überlegen, Marta, hätte da jetzt bei Team Sky jetzt auch noch, zumindest in dieser Saison, Nick Roach, dann einen, wen haben sie noch, einen Benadin Schausti, einen Leopold König, die drei beispielsweise nur in der Hinterhand. Das sind Top-10-Finisher der letzten Grand Tours beispielsweise. Also die haben in den letzten ein, zwei Jahren Grand Tours in den Top-10 beendet.
Ja,
Die sind jetzt beispielsweise gar nicht am Start.
das stimmt, ja. Und das hat halt kein anderes Team einfach. Und das ist schon ein Stück ein Beleg dafür, dass es da eine große Schere gibt zwischen Sky und dem Rest. Und dann kann man sich dann ja fragen, ob vielleicht wie ein Chris Froome abgeschnitten hätte, wäre beispielsweise, weiß ich nicht, bei einem Team Movistar oder bei einem Team Agi Dessert oder BMC gefahren.
Ja, zumindest beim Team BMC wäre er auf seinen ehemaligen Edelhelfer Richie Porte gestoßen. Und ja, wenn man vielleicht doch nochmal ein kleines Wort auf Richie Porte oder verliert, oder zu Richie Porte verliert, ja, ich glaube, seine Helferrolle hat er nie wirklich abgelegt. Also auch bei dieser Tour nicht. Also da hat er doch auch sehr stark dazu beigetragen, ein Stück weit, dass Froome da nicht wirklich ordentlich attackiert wurde. Ich glaube, da hat er jetzt nicht wirklich, ja, dazu beigetragen, dass er jetzt seinen ehemaligen Kapitän da wirklich in die Bredouille bringt.
Ja, und was vielleicht auch für viele Radsportfans so ein bisschen schade ist, dass das Ganze ein bisschen ja, wie am Rechenschieber gefahren wird von Sky halt. Also es ist nicht so wie ein Team Movistar oder so, die mal irgendwie eine Aktion von weit weg machen oder die irgendwie mal ja, relativ früh im Rennen auch mal was probieren, sondern die fahren halt, ja, man hat so das Gefühl, die fahren ihre Wattzahlen runter und ja, dann gewinnt halt am Ende der Kapitän. Das ist relativ planbar.
Ja, hat so ein bisschen was ja wirklich Rechenschiebermäßiges oder halt auch am PC. Es hat ein bisschen was von Radsportmanager am
Ja,
PC.
genau.
Ein Stück weit, ja, ich spiele auch sehr, sehr gerne und weiß genau, wenn ich zu diesem und diesem Zeitpunkt noch so und so viel Kraft habe oder Ausdauer, dann gewinne ich, weil ja, ist dann einfach so kalkuliert. Ja, letzten Endes bei der Tour oder Ende der Tour haben auch zwei ganz große Radfahrer noch nicht der Vergangenheit, aber der Jetztzeit ihren Abschied verkündet. Und ja, zumindest bei einem Fahrer von beiden gab es eine Live-Pressekonferenz dazu und das war ja doch auch sehr emotional.
Ja, Purito Rodriguez, der hat am ersten Ruhetag in Andorra auf einer Pressekonferenz, also in Andorra in seiner Heimat auch, sein Karriereende verkündet und hat gesagt, fand ich zu dem Zeitpunkt eigentlich auch ein bisschen überraschend, dass er am Ende der Saison dann aufhören wird. Und es war wirklich relativ bewegend, diesen kleinen Spanier da sitzen zu sehen, wie er dann auch in Tränen ausgebrochen ist. Und ja, danach hat man eigentlich ihm auch so ein bisschen angemerkt, er hatte eigentlich bei dieser Tour de France, hat es genossen, so ein bisschen noch einmal das letzte Mal in Richtung Paris zu fahren und nochmal in die Top 10 zu fahren. Ja, und der zweite Fahrer, relativ prominente Fahrer, der am Ende der Saison aufhört, Ryder Hesjedal, hatte sich vorgenommen, in diesem Jahr beim Giro d'Italia nochmal anzugreifen und da vielleicht in Richtung Podium nochmal was zu probieren beim Team Trek. Aber ist dann leider Gottes krank geworden und hat dann mehr oder weniger auch eingesehen, dass seine besten Jahre jetzt vorbei sind.
Ja, und zumindest haben beide ja noch, ich glaube, du hast es angesprochen im Forum, ja, doch eine gemeinsame Vergangenheit, ne?
Ja, also werden sich viele Radsportfans noch sehr gerne erinnern. Auch ein anderer war da noch dabei, Thomas de Rendt, beim Giro 2012, als wirklich die Rundfahrt erst im letzten Zeitfahren entschieden wurde. Rodriguez damals noch auf der Stelvio-Etappe, der vorletzten Etappe, im rosa Trikot unterwegs, musste unbedingt Zeit gut machen. Auf Hesedal hat es da auch noch probiert. Und es ging wirklich da während der ganzen Rundfahrt immer hin und her zwischen den beiden und am Ende. Ja, war es so ein bisschen vielleicht auch bezeichnend für die Karriere von Purito Rodriguez, dass es nicht geschafft hat, eine Grand Tour wirklich zu gewinnen. War oft nah dran, aber es hat immer so ein bisschen das Fünkchen Glück dann auch gefehlt.
Ja, das hat ihm leider auch, muss man ganz ehrlich sagen, 2013 zum Weltmeistertitel gefehlt. Da hat ihm ja auch nur ja ein aufmerksamer Valverde zum Weltmeistertitel gefehlt, muss man ganz ehrlich auch als Valverde-Fan so sagen.
Ja, aber da kommen wir auch schon irgendwie wieder die Überleitung zum nächsten Rennen, weil da war dieses Duo auch wieder ein Thema.
Genau, Klassiker San Sebastian. So das erste World Tour Event direkt nach der Tour, eine Woche danach. Und so ein Stück weit kann man sagen, ja, auch die Generalprobe für Olympia.
Ja, auf jeden Fall, weil der Kurs war wie immer richtig hart und im Finale war es dann so, dass ich weiß gar nicht, war diese Steigung da jetzt neu drin, weil das war ein richtig, richtig steiler Kanten, eine schmale Straße zum letzten Anstieg hoch, den es dann nochmal von San Sebastian aus hochging. Und da, ja, hat dann Orica lange Zeit Tempo gemacht und dann hat dann Adam Yates es auch probiert und Rodriguez war dann, fand ich so der Erste, der so ein bisschen die Nerven verloren hat von den anderen Favoriten, hat relativ früh in dieser Steigung alles auf eine Karte gesetzt, kam ein bisschen weg, aber die anderen sind dann auf der Kuppe wieder aufgefahren.
Genau, also ein Bauke Moll, also ein Valverde hat zuerst danach so ein bisschen ja geguckt, okay, fährt er jetzt gleich hinterher, schafft das überhaupt? Ein Mollema hat dann hinten das Tempo erhöht, Valverde und Galopin im Schlepptau und sind dann eigentlich ziemlich genau an der Kuppe, haben sie wieder aufgeschlossen zu Rodriguez. Ja, und dann hat Mollema ein Stück weit das Momentum genutzt, hat attackiert und alle anderen haben sich erstmal so ein Stück weit angeguckt und wer die Historie vom Klassiker San Sebastian ein Stück weit kennt, der weiß, wenn man da einmal in Front ist und hinten eine Rivalität auslöst, der hat schon relativ gute Karten. Und ja, Rodriguez und Valverde, die haben jetzt auch schon eine längere Geschichte miteinander, die wissen genau, okay, der eine, ja, gönnt dem anderen vielleicht wirklich das Zahnweh nicht und guckt sie so ein bisschen gegenseitig an. Galopin wollte dann auch nicht für Valverde oder für Rodriguez so allein das Tempo machen und so hatte dann Mollema vorne so seine 10, 15 Sekunden Vorsprung. Ja, und ist mit denen ins Ziel gefahren, hat sich ein Stück weit da den Sieg geholt und vielleicht auch ein bisschen Genugtuung für seine doch am Ende eher schlecht verlaufene Tour de France-Teilnahme. Galopin ist dann Zweiter geworden vor Valverde, Vierter Rodriguez, der damit auch sein letztes Rennen in Spanien, was er danach gesagt hat, bestritten hat. Also mich hat es ein bisschen verwundert. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass er zum Abschied nochmal die Vuelta fährt. Ich weiß jetzt nicht, was er generell noch vorhat. Ja, aber zumindest, ja, die Fahrer, die man vorne jetzt hätte erwarten können, waren dann auch wirklich vorne. Valverde, Rodriguez für Spanien sicherlich noch von der Tour aus in guter Form. Und da denke ich, wenn man gerade Richtung Olympia denkt, zumindest zwei Fahrer, die da im Kampf um die Medaillen eingreifen können.
Ja, die Spanier mit einem starken Team für Olympia, wobei man für viele, die es nicht wissen, Olympia in diesem Jahr kein klassisches, sage ich mal in dem Sinne, WM oder Olympiarennen, sondern eigentlich eher einen Kurs für Bergfahrer. Es gibt da so, ja, also im Finale einen Anstieg, der da viermal gefahren wird. Das ist eigentlich, ja, wäre bei einer Grand Tour mehr oder weniger so ein Erstkategorie-Berg, wo es dann so 8,5 Kilometer mit rund 6% im Schnitt hochgeht, wobei da noch so zwei Abfahrten zwischendrin dabei sind. Und dann zum Ziel runter gibt es dann ja auch nochmal so eine kurz vorher richtig steile, schwierige Abfahrt. Und da werden halt die Bergspezialisten, denke ich, dann doch eher das Sagen haben. Aber bei Olympia natürlich traditionell die Schwierigkeit, die Teams dürfen nur mit fünf Fahrern antreten.
Genau, noch dazu, es gibt da wohl einige Kopfsteinpflaster-Passagen, das ist jetzt auch was, was jetzt nicht jedem liegt. Ich weiß es noch nicht, wie die Wettervorhersagen da jetzt wirklich sind. Ich denke mal, wenn es da vielleicht regnen sollte, und das ist jetzt in Brasilien jetzt auch nicht unüblich, dann könnte das auch nochmal ein zusätzliches Element sein. Allerdings, ja, viele der Kopfsteinpflaster-Spezialisten haben jetzt auch schon abgesagt. So ein Degenkolb beispielsweise fährt da jetzt gar nicht. Man muss da wirklich mal gucken, wer da überhaupt jetzt wirklich so dann überhaupt noch in Erscheinung tritt. Also andere Top-Favoriten, wie den Peter Sagan, vielleicht den man eigentlich jetzt so auf der Rechnung haben könnte, konzentriert sich wahrscheinlich jetzt sogar eher aufs BMX oder aufs
Mountainbike.
Aufs Mountainbike. Weiß jetzt gar nicht, ob er überhaupt das Straßenrennen fährt oder ob er das jetzt.
Müsste ich jetzt auch nachschauen. Ja, aber auf jeden Fall, das wird, denke ich, ja, eine ziemliche Wundertüte, weil du kannst halt mit 5 Fahrern das Rennen nicht so wirklich kontrollieren. Man hat ja auch bei Olympia 2012 gesehen, da waren dann plötzlich im Finale, obwohl alle mit einem Sprint gerechnet hatten, waren dann Vinokurov und Uran weg und nicht mehr einzuholen, weil einfach hinten die Mannschaftsstärke nicht mehr da war. In diesem Jahr natürlich ein bisschen anders, weil es eigentlich ein Stück weit ein Bergrennen mit einem schweren Berg im Finale ist. Und ich rechne dann schon damit, dass lange irgendwie eine Gruppe vorne ist, aber dass sich dann wirklich so die richtig guten Bergfahrer wie einen Froome, einen Nibali, einen Bardet, einen Valverde sich da duellieren werden und es dann vielleicht ja auch in der Abfahrt entschieden wird. Also das muss man sehen.
Ja, ich meine, man hat auch 2008 beispielsweise der Sieg von Samu Sanchez gesehen, okay, es gibt da durchaus auch die Tendenz für Stellvertreterrennen einfach, dass sich jetzt hinten die Favoriten einfach auch mal angucken und vorne dann eine Gruppe mal weggeht, die dann auch zum Ziel fährt und dann den Sieger unter sich ausmacht. Ich meine, klar, die Top-Mannschaften haben 5 Fahrer dabei, aber beispielsweise bei der deutschen Mannschaft sieht man schon, okay, man hätte 4 Startplätze, aber da wurde jetzt sogar schon ein Bahnradfahrer zusätzlich nominiert, also quasi, nee, was heißt zusätzlich, aber der wurde quasi unter diesen 4ern schon nominiert, was jetzt unser Radsportteam jetzt auf 3 Fahrer schon reduziert, ja, was jetzt schon zu einer geringeren Stabilität und einer geringeren, ja, Handlungsfähigkeit führt.
Ja, aus deutscher Sicht muss man aber auch ganz ehrlich sagen, dass man für diesen Kurs nicht momentan diesen Typ Fahrer hat, der da ganz vorne mit reinfahren könnte. Für mich eigentlich so die spannendste Frage in diesem Rennen zu sehen, wie schlägt sich ein Chris Froome, wenn er mal nicht 8 richtig gute Fahrer um sich hat? Kann er auch taktisch ein Rennen lesen und sich manövrieren oder ja, hat er da überhaupt Ambitionen zu gewinnen?
Ich denke mal bei Chris Froome, sicherlich hat er Ambitionen zu gewinnen, aber er hat ja dann als zweites Ziel auch noch das Zeitfahren. Das kommt ja bei ihm noch wirklich dazu und das kommt auch bei Toni Martin noch dazu. Also, dass man da jetzt nicht wirklich rein auf das Straßenrennen zählt, sondern wirklich auch noch das Zeitfahren im Hinterkopf hat. Ich bin da generell, was den ganzen Ablauf betrifft, wirklich sehr, sehr gespannt, wie überhaupt der Ablauf da ist.
Ich glaube, wobei zum Beispiel Tom Dumoulin, da stand ja auch lange auf der Kippe, ob er überhaupt Olympia fahren kann, steht jetzt aber sogar in der Startliste für das Straßenrennen, wo ich mir wieder denke, ist es jetzt vielleicht nicht ein Nachteil, dass man da noch irgendwie was riskiert, dass diese Verletzung vielleicht noch schlimmer wird, dass er nochmal stürzt und dann das Zeitfahren ganz im Eimer ist? Ja, oder ist es ihm einfach wichtig, da Rennkilometer zu sammeln?
Ja, das ist die Frage. Also, ist sicherlich eine Abwägung. Also, denk mal, die Verantwortlichen und die Ärzte, die haben da sicherlich den neuesten Stand und würde ich mich jetzt gar nicht trauen, da wirklich eine Einschätzung zu treffen.
Ja.
Also generell, ich denke, Olympia, ja, startet jetzt Samstag, dann zu unserer Zeit, glaube ich, so etwa 2 Uhr nachmittags, geht dann in den Abend hinein. Denk mal, eine ganz, ganz spannende Sache. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt übertragen wird. Ich denke mal, über irgendwelche Internetstreams auf jeden Fall.
Ja, und ansonsten glaube ich auch im Olympia-Programm ganz normal. Aber ist natürlich für den deutschen Zuschauer eine sehr gute Zeit, um dann auch Radrennen zu gucken.
Genau.
Wobei, Zum Beispiel eins, was ich noch sagen wollte, fand ich auch relativ überraschend, dass jetzt Nairo Quintana darauf komplett verzichtet hat, weil das wäre ja doch für ihn eine sehr gute Möglichkeit gewesen, da das ja ein Stückchen weit das Waterloo von der Tour in Anführungs- und Schlusszeichen so ein bisschen auszubaden. Trotzdem die Kolumbianer noch, finde ich, fast mit der stärksten Mannschaft.
Ja, auf jeden Fall. Eine sehr, sehr unberechenbare Mannschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Also sie haben ja wirklich sehr, sehr viele ausgeglichene Fahrer, wenn man jetzt mal überlegt, so ein, ohne jetzt das Team zu kennen, ich würde jetzt mal schätzen, so Chaves wird dabei sein, Uran wird dabei sein, Henao wird dabei sein, Pantano ist der Nachrücker für Quintana. Das ist ein sehr, sehr unberechenbares Team. Also da gibt es jetzt keinen, den man jetzt wirklich so als Top-Favorit jetzt wirklich herausstellen könnte.
Ja, dann haben sie zum Beispiel noch einen Miguel Angel Lopez in der Hinterhand, hat die Tour de Suisse gewonnen. Also es ist ja eigentlich schon Wahnsinn, was die an Qualität da an Bergfahrern haben.
Genau, und genau darin besteht ja eigentlich die Gefahr. Ich denke mal, wenn man sich jetzt mal die Spanier anschaut, da wird relativ sicher sein, ja, Rodriguez und Valverde werden die zwei Kapitäne sein. Alle anderen, ja, muss man ein Stück weit doch in der Stufe oder Kategorie ein Stück weit dahinter ansetzen. Und bei den Kolumbianern weiß man einfach nicht, wie da so die Wertigkeit ist. Also da müsstest du eigentlich bei jedem Fahrer hinterherfahren.
Ja, auf jeden Fall, da kannst du keinen ziehen lassen.
Okay, ein anderes Thema. Also ich denke mal, Olympia ist sehr, sehr schwierig und muss man jetzt einfach mal gucken, wer da mit welcher Form an den Start geht. Aber ich glaube, jetzt einen rein rassigen Favoriten da im Vorfeld zu bestimmen, wird sehr, sehr schwer. Ich glaube, zumindest bei den WM-Austragungen bis jetzt ging es mir zumindest so, dass man die Strecke einfach auch erstmal so ja, optisch einfach mal sehen muss, ob die Strecke dann auch wirklich so schwer ist, wie sie jetzt im Vorfeld da gemacht wird. Da hat man schon auch die ein oder andere Überraschung erlebt. Aber ich glaube, da können mit Sicherheit 30, 40 Fahrer notfalls Olympiasieger werden, je nach Rennkonstellation.
Ja. Wird sehr viel sicher vom Verlauf des Rennens abhängen.
Und vor allem wird wahrscheinlich sogar beim Olympiarennen noch mehr dieser Teamcharakter eine Rolle spielen. Also bei den Weltmeisterschaften erlebt man das ja das ein oder andere Mal, dass dann auch Fahrer, die zwar in unterschiedlichen Nationalitäten fahren, aber für das gleiche Team. Beispielsweise, wenn man jetzt mal sagt, ja, damals Movistar, Rui Costa und Valverde, ohne da jetzt was rein interpretieren zu wollen, dass die vielleicht eher für sich fahren. Das ist natürlich, wenn man nur 3 oder 4 oder 5 Fahrer hat, noch deutlich mehr wert, als wenn man jetzt mit 8 oder 9 Fahrern so ein Rennen bestreitet. Ich denke mal, da könnte vielleicht dann auch so, ja, vielleicht so ein André Amador vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen für Movistar beispielsweise. Ich meine, gewinnen wird er das Rennen nicht, aber eine wichtige Rolle spielen könnte er.
Ja, ich meine, Tanel Kangard wird sicherlich auch sich alleine nicht durchsetzen können und eher für seine Astana-Mannschaft fahren.
Genau, und da ist dann eben die Frage, wie ergeben sich die taktischen Konstellationen, zu welchem Zeitpunkt, klar, das macht das Ganze so spannend. Gut, klar, ein anderes Thema, das jetzt sehr, sehr spannend wird, wir haben heute den 2. August, die Radsport-Experten wissen, am 1. August startet das Transferfenster und, ja, ich möchte mal sagen, gut, Der Cristiano Ronaldo des Radsports wechselt.
Ja, aus deutscher Sicht eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Peter Sagan fährt im nächsten Jahr für das Team Bora, beziehungsweise Bora Hansgrohe, wie es jetzt ja heißt. Hansgrohe ist da als Sponsor eingestiegen und auch neue Fahrräder werden die bekommen von Specialized. Und das Ganze ist eigentlich ja mehr oder weniger durch Specialized erst so ins Gespräch gekommen, dass Peter Sagan zu dieser Mannschaft kommen könnte, weil er halt diese Fahrräder fährt oder beziehungsweise bei dieser Marke unter Vertrag ist. Ja, und er wechselt dann zum Team Bora und bringt einige seiner Helfer auch noch mit.
Ja, unter anderem Maciej Bodnar, seinen Bruder Juraj Sagan und dann noch 2, glaube ich, weitere Slowaken. Aber ganz ehrlich, Wahnsinn, oder? Also hätte man sich doch jetzt eigentlich nicht vorstellen können. Also es wird wohl dazu führen, dass man jetzt auch den Schritt in die World Tour jetzt schon wagt. Also ich hatte mich jetzt im Zusammenhang mit Mailand Sanremo schon mal mit Ralf Denk da treffen können. Da hat er gemeint, es wäre sein ganz, ganz großes Ziel, da auch den Schritt in die World Tour zu wagen. Aber das ist natürlich jetzt schon ein Quantensprung.
Ja, aber ich habe auch gelesen, das Budget des Teams im nächsten Jahr soll um die 18 Millionen liegen und da kann man sich schon ausrechnen, dass man sich dafür einiges leisten kann. Und es soll ja jetzt nicht nur bei Sagan bleiben, es soll ja auch noch, ja, ein oder zwei richtig gute Rundfahrer geholt werden.
Ich muss ganz ehrlich sagen, so Peter Sagan ist natürlich das absolute Zugpferd im internationalen Radsport aus meiner Sicht noch höher einzuschätzen als ein Chris Froome oder alles, was es da aktuell gibt. Vielleicht vergleichbar mit einem Cancellara vor einigen Jahren. Was ich mich jetzt natürlich frage, okay, inwieweit verändert das Team Bora? Also ich meine, Team Bora aus meiner Sicht hat gerade in den letzten ein, zwei Jahren eine sehr, sehr sympathische Entwicklung genommen mit vielen, vielen jungen deutschen Fahrern.
Ja, logisch. Also ich denke, das Team wird eigentlich fast komplett gesprengt, bis auf die Tatsache, dass man diesem Konzept wahrscheinlich treu bleibt, dass man einen jungen deutschen Rundfahrer irgendwann an die Spitze führen will. Aber Ralf Denk hat auch gesagt, glaube ich, nach der Verpflichtung von Peter Sagan, dass man, wenn man die World Tour macht, dann auch schon richtig, dann will man auch vorne angreifen und vorne mitfahren. Und ich finde es gar nicht so schlecht, dass man sagt, ja, wir wollen jetzt ganz vorne mitfahren, aber natürlich dann auch das im Hinterkopf behält, dass man sich dieses Ziel gesetzt hat, da irgendwo auch einen deutschen Rundfahrer entwickeln zu wollen. Also ich sehe da nichts Verwerfliches jetzt sozusagen dran.
Ja, was ich mich halt frage, okay, jetzt ein Phil Bauhaus hat zuletzt erst eine Etappe, ich glaube, bei der Dänemark-Rundfahrt gewonnen. Sam Bennett, Fahrer, der jetzt letztes Jahr bei der Bayern-Rundfahrt zwei Etappen gewonnen hat, sind jetzt auch beides noch recht junge Fahrer. Inwieweit man dann denen, klar, gut, muss man natürlich in Zweifel ziehen, ob sie den Weg von Peter Sagan machen können, klar, wahrscheinlich nicht. Aber inwieweit man denen natürlich dann auch Steine vor den Weg legt, also man die Entwicklungsmöglichkeiten der Fahrer, die man dann ein Stück weit selber nach vorne gebracht hat, werden da wahrscheinlich ein Stück weit eher gebremst.
Ja, das kann schon stimmen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, es gibt ja auch genügend andere Rennen noch, wo ein Peter Sagan nicht am Start ist, wenn man in der World Tour ist. Also Bora wird dann ja auch einen ganz anderen Rennkalender haben, als sie es jetzt schon haben. Und vielleicht auch ein Stück vor dem Hintergrund, demnächst soll dann ja auch wieder die Deutschlandtour starten. Und da will man natürlich auch quasi das Aushängeschild sein und ganz vorne mitfahren.
Ja, ist es denn für dich, also ganz blöde Frage, denkbar, dass so ein Peter Sagan dann rund um Köln fährt?
Ja, doch, also für mich ist das absolut denkbar. Also
Also wäre jetzt für mich jetzt so aktuell, so rund um Köln ist für mich jetzt doch, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, doch noch eher so ein Provinzrennen. Da fahren dann die deutschen Fahrer, da fährt dann ein André Greipel, selbst ein Marcel Kittel ist da jetzt nicht mehr gefahren in der letzten Zeit. Ein Tom Boonen, vielleicht ein älterer Belgier, aber so die absolute Weltspitze war doch in den letzten Jahren eher außen vor. Meinst du wirklich, dass man das einem Peter Sagan dann auch schmackhaft machen kann?
ja, weiß ich nicht. Vielleicht muss man ihm es auch gar nicht schmackhaft machen, sondern er hat dann auch gewisse Verpflichtungen einfach dem Sponsor gegenüber und ja, nimmt natürlich dann, vielleicht kann man das irgendwie einbauen in seine Vorbereitung auf irgendein Rennen oder weiß ich nicht genau, aber da wird sich ein Peter Sagan gewissermaßen, denke ich, auch einfach dem Rennstall irgendwo beugen müssen und da auch den Ansprüchen von Bora gerecht werden müssen. Und es ist natürlich auch nicht nur jetzt, dass man den Fahrer Peter Sagan verpflichtet, sondern man verpflichtet damit, denke ich, auch eine große Galionsfigur in Sachen Werbung. Also der lässt sich einfach sehr gut verkaufen und ist einfach für die Marke auch ein enormer Gewinn.
Ja, man verpflichtet eine Marke, ja, auf jeden Fall. Ich mag jetzt nicht zu kritisch herüberkommen, aber ich stelle mir die Frage, man verpflichtet jetzt nicht nur Peter Sagan, du sagst auch die Marke, aber man verpflichtet jetzt auch vier weitere Fahrer aus dem Team Tinkoff. Das sind jetzt quasi schon mal fünf Fahrer, die jetzt quasi, ohne da jetzt unbedingt den nationalen Charakter in Frage stellen zu wollen, aber die jetzt nicht unbedingt jetzt quasi ins deutsche Team Bora jetzt erstmal eins zu eins hineingehen. Jetzt gibt es beispielsweise schon die Meldung, dass jetzt ein Dominik Nerz quasi das Team verlassen soll. Das ist doch eher eher mal ein schlechtes Zeichen, oder? Dass jetzt quasi schon die deutschen Fahrer da jetzt, ja, vielleicht auch, ja, da vielleicht ein Stück weit rausgedrängt werden, oder? Mein gut, so ein Juraj Sagan, muss man ganz ehrlich sagen, ist jetzt kein Fahrer, der unbedingt durch Leistung jetzt ins Team drängt.
Nein, er ist natürlich nur durch seinen Namen eigentlich letztlich da, wenn man ganz ehrlich ist. Aber ja, gut, wenn man irgendwo einen großen Star verpflichtet und sich dem bewusst ist, dann muss man irgendwo auch wieder jemanden rauswerfen. Und das trifft halt letztlich dann, ja, vielleicht einen Dominik Merz, weiß man ja nicht genau. Aber ja, es ist natürlich auf nationale Sicht, wenn man die Brille jetzt aufzieht, ist es natürlich dann eher eine negative Verpflichtung fürs Team Bora, wenn man dann Sagan holt und dann dadurch hinten den deutschen Fahrer abschneiden muss. Ja, das wird man dann erst in ein, zwei Jahren sehen, ob dann die negativen oder positiven Effekte im nationalen Sinne für die Deutschen überwiegen werden.
Das hast du vorhin gesagt, ja, und das habe ich auch gehört. Es sollen da jetzt noch Top-Rundfahrer kommen. Oder zumindest Fahrer von Weltklasseformat. Also von dem ich gelesen habe, dass jetzt unter Umständen auch ein Interesse an Toni Martin da wäre. Also ein Fahrer, den ich jetzt unglaublich gern auch im Team Bora sehen würde, weil ich glaube, dass er an verschiedensten Fronten da enorm lehrreich sein könnte. Ich denke mal, oder hilfreich sein könnte. Ich denke für einen Peter Sagan, wenn man allein jetzt seine Helfer Fähigkeiten jetzt für Tom Boonen bei Paris-Roubaix gesehen hätte, unglaublich hilfreich. Oder auch bei der Tour de France, wenn es mal an Mannschaftszeitfahren geht oder da jetzt auch in einer Ausreißergruppe oder auch beim Zeitfahren, wahnsinnig hilfreich. Aber an wen denkst, oder jetzt mal abseits von Toni Martin, an wen würdest du denn da noch denken, der da jetzt wirklich vielleicht sogar ein Blickpunkt des Interesses sein könnte?
Ja, auf jeden Fall der Name, der ja überall rumschwirrt, ist Rafał Majka. Und da hängt es wohl selbst an dem Fahrer, ob er sich dem Team Bora anschließen will oder nicht. Es wäre natürlich jemand, der auch irgendwo in Richtung Top 5 schielen würde. Was ich mir eher denken könnte, wäre, dass man zum Beispiel einen Leopold König noch zurückholt und eher so auf Rundfahrer setzt,
Rundfahrer setzt,
die noch ein gewisses
die gewisses
Potenzial
Potenzial
haben, die
haben,
jetzt
die
aber
jetzt
noch
aber noch
nicht
nicht
ganz
ganz
vorne dabei sind, um auch gleichzeitig den deutschen Talenten dann noch im Windschatten eine Chance zu geben, mitzufahren. Weil ansonsten, Beispiel, wenn man jetzt, ist übertrieben, wird nicht passieren, einen Alberto Contador ins Team geholt hätte, einen Star von dem Format, dann hätten ja natürlich die deutschen Fahrer gar keine Chance, sozusagen sich richtig zu entwickeln, weil die müssten dann einfach für den fahren und könnten nicht auf ihre eigene Kappe fahren. Ansonsten, ja, könnte ich mir auch so guten Fahrer wie zum Beispiel vom Format Steven Kruiswijk oder so vorstellen, ja. Der hat jetzt zwar seinen Vertrag verlängert, aber das sind einfach so Fahrer, die sind dann, denke ich, noch in der Budgetklasse von einem Team Bora, sind noch nicht mit zu vielen Star-Allüren belastet und würden sich auch mit einem Peter Sagan im Team nicht allzu sehr, ja, scheuern.
Ja, also was ich auch sehr interessant fand, war, du hast ihn eben angesprochen, Leopold König, dass es da die Überlegung gab, ihn zurückzuholen. Ich denke, das wäre eine sehr sympathische Situation, oder die wäre mir sehr sympathisch, weil ein Fahrer, der quasi in diesem Team groß wurde, hier seine größten Erfolge gefeiert hat, unter anderem Etappensieg bei der Vuelta, dann auch siebter Platz, meine ich, bei der Tour de France. Also Fahrer, der durch dieses Team quasi so den Weg zum Weltklassefahrer genommen hat. Ich denke, der würde da auch relativ schnell wieder, ja, angenommen werden einfach. Und ein Fahrer, der jetzt noch nicht auf diesem Niveau, wie du sagst, von einem Weltklassefahrer ist, der jetzt wirklich, ja, um die Toursiege wirklich mitkämpft. Von daher.
Aber es ist natürlich alles noch so ein bisschen, also finde ich momentan absolut undurchschaubar, wo will dieses Team jetzt wirklich hin? Kann natürlich auch sein, dass wir zwei Romantiker, Radsportromantiker hier jetzt vor unserem Gerät sitzen und uns denken, ja, die bauen vielleicht deutsche Fahrer auf, aber in Wirklichkeit kann das hinter den Kulissen natürlich die ganze Teamausrichtung schon wieder ganz anders aussehen. Das wissen wir ja nicht. Wird spannend zu sehen
Ja,
sein.
ein Stück weit denke ich schon. Also gut, klar, ich weiß nicht, inwieweit sich das vielleicht jetzt wirklich in einem halben Jahr wirklich komplett ändern kann, aber ich hatte mich da jetzt wirklich vor, mittlerweile sind es jetzt 4 Monate her etwa, oder gut 4 Monate, mit Ralf Denk da mal unterhalten. Er hat gemeint, das ist ein ganz, ganz großes Ziel, auch vom Sponsor Bora, dass man deutsche Talente weiterhin fördert. Und da gibt es ganz klar, das hat er mir zumindest zum damaligen Zeitpunkt erklärt, diese zwei Ausrichtungen, Sprint, Rundfahrten, das sind die zwei Richtungen. Und er hat da gesagt, dazu gehört dann einfach auch, dass man in den anderen Bereichen, beispielsweise Ardennen und so weiter, dann auch mal Abstriche machen muss. Und Peter Sagan, gut klar, kann ein Stück weit dann auch noch Klassiker abdecken. Klar. Aber würde dann eher so in die Ausrichtung Sprint da noch mit reinfallen. Das hat er mir damals so klipp und klar erklärt. Sprint, Rundfahrten. Und ich denke, dass dann Peter Sagan da wirklich in die Kategorie Sprint fällt. Und dass man, ja, dass sie da auch die zwei Richtungen da auch ausleben wollen. Ich meine, die ganzen Verpflichtungen der letzten Jahre sprechen da ein Stück weit auch dafür. Auch die Auswahl der Talente. Wenn man sich mal überlegt, so ein Silvio Herklotz, Emanuel Buchmann, eher Fahrer für Rundfahrten, dann Phil Bauhaus, Sam Bennett, das sind jetzt eher Sprinter. Klar, du hast da noch Fahrer wie ein Paul Voss, der vielleicht auch mal den einen oder anderen Klassiker ein Stück weit weiter vorne mitfahren kann, aber die absolute Ausrichtung, wenn es darum geht, auch Spitzenergebnisse einzufahren, das waren dann eher Sprints und Rundfahrten. Auch wenn man da, was die Rundfahrten jetzt angeht, aktuell eher ein bisschen hinterherhinkt.
Ja, und ich denke, dass man da, ja, kann natürlich sein, dass man da jetzt einen Mann holen will, der sozusagen da vorne auch ohne große Teamunterstützung jetzt, sag ich mal, Top 5 mitfahren kann und im Windschatten dann natürlich, ja, die Ausrichtung, die du gerade angesprochen hast, weiter fördern will. Und dann natürlich, man muss natürlich auch immer Erfolge vorweisen. Das ist immer die andere Seite der Medaille. Der Sponsor will ja auch irgendwie erfolgreich sein. Von daher kann es natürlich gut passen. Ein anderer Name, der jetzt auch noch beim Team Bora gehandelt wird die ganze Zeit, ist Markus Burkhardt, der ja nur unweit des Teamsitzes des Team Bora zu Hause ist und der jetzt wohl auch bei BMC keinen neuen Vertrag mehr unterschrieben hat. Wäre für mich auch jemand, der eigentlich, was so die Qualitäten angeht, sehr gut zu dem Team passen würde.
Also aus meiner Sicht auch perfekt. Also ich hatte auch bei Mailand Sanremo auch mit ihm Kontakt. Also jetzt nicht, dass wir da über zukünftige Arbeitgeber geredet haben, aber sehr sympathischer Mensch. Und ich finde auch gerade, es ist ein Fahrer, der einen Peter Sagan bei den Frühjahrsklassikern perfekt unterstützen könnte, der auch die Klasse hat, auch bei der Tour de France. Er hat es ja bei Cadel Evans gezeigt. Dass er auch seine Teamkapitäne, die fürs Gesamtklassement fahren, da perfekt unterstützen kann. Das ist einfach eine Kante und absoluter Weltklassefahrer. Vielleicht jetzt mittlerweile nicht mehr mit der Aussicht auf eigene Erfolge, aber zumindest ein Fahrer, der jeden Kapitän der Welt, zumindest vielleicht jetzt nicht in den Bergen, aber auf allen anderen Terrains gut unterstützen kann.
Ja.
Also, und ich denke mir auch, ein Toni Martin könnte ein Fahrer sein, wenn man da jetzt wirklich das Budget auf 18 Millionen erhöht, der dem Team sehr, sehr gut, der dem Team sehr, sehr gut steht und der in diesem Team zumindest wahrscheinlich noch höhere Freiheiten genießen kann als im Team Etix Quickstep.
Ja, wobei das Ganze natürlich dann auch immer so ein bisschen eine Frage des Gehalts immer ist. Also ich denke zum Beispiel an Toni Martin, wenn er jetzt zum Team Boa kommen würde oder generell, wird er nie wieder so einen gut bezahlten Vertrag bekommen, wie er jetzt bei Etix hat. Weil dafür sind in den letzten 2 Jahren die Erfolge nicht mehr da gewesen.
Ja, aber das Gehalt wird er jetzt auch bei Etix Quickstep jetzt nicht mehr bekommen. Also ich denke mal, mit gewissen Gehaltseinbußen wird er definitiv rechnen müssen. Das ist jetzt einfach die Frage. Vielleicht ist auch die Länge des Vertrags einfach eine Sache. Also ich denke mal, Peter Sagan hat jetzt einen Dreijahresvertrag bekommen. Ich habe gehört, dass beim Team Etix Quickstep der Sponsorenvertrag jetzt nur noch ein Jahr lang geht. Ist natürlich auch eine Frage der Sicherheit, ob man jetzt sagt, okay, man bleibt jetzt noch ein Jahr und wenn die Erfolge ausbleiben, geht es vielleicht danach komplett in den Keller oder man unterschreibt irgendwo vielleicht zu geringeren Bezügen, aber Sicherheit, auf Sicherheit bezogen, einen Dreijahresvertrag. Und 3 Jahre würde ich Toni Martin, vielleicht jetzt nicht mehr auf dem Niveau von vor 3 Jahren, aber zumindest auf einem sehr, sehr guten Niveau sicherlich noch zutrauen.
Absolut, ja, kann natürlich auch eine Rolle spielen, dass viele Fahrer natürlich einfach auch Planungssicherheit haben wollen.
Ja, von daher, ich denke, im ganzen Transferkarussell, wir sind jetzt am zweiten Tag und ich denke, allein die Tatsache, wie viel wir da jetzt schon rumdiskutieren, da ist einfach noch sehr, sehr viel Dynamik drin. Ich denke, eine Sache, die jetzt schon vor einem Monat oder so mal durchgesickert ist, dass John Degenkolb ja, nicht mehr beim Team Giant Alpecin bleibt, sondern zum Team Trek wechselt. Ja, aus meiner Sicht vielleicht auch ein Stück schade. Warum ist er jetzt beispielsweise auch nicht zum Team Bora?
Ja, also ich denke, das würde sich also beim Team Bora relativ beißen mit Peter Sagan auch im Team. Von daher hat man da ja schon einen Topstar eigentlich für die Klassiker und für die Sprints. Und ja, eigentlich schade eigentlich auch so ein bisschen um das Team Giant Alpecin, weil als die mal damals so mit Alpecin angefangen haben, da waren ja noch zum Beispiel Marcel Kittel und ein John Degenkolb. Das waren eigentlich die beiden Zugpferde dieses Teams. Und jetzt hat man im letzten Jahr Marcel Kittel mehr oder weniger verloren oder vielleicht auch ein Stück weit verärgert, dass er dann gewechselt ist. Und jetzt John Degenkolb, kann man sich auch fragen, warum wechselt er jetzt das Team? Ist es nur das Geld, dass er dann eventuell zu Trek geht? Weil bei Trek muss man auch sehen, im nächsten Jahr wird das Team dann wahrscheinlich Segafredo Trek heißen. Also sprich, dieser große Kaffeehersteller wird dann der Hauptsponsor werden und noch ein bisschen mehr Geld reinschießen. Und durch das Karriereende von Fabian Cancellara hat man da viel Geld zur Verfügung und wird John Degenkolb sicherlich einen lukrativeren Vertrag unterschreiben können als jetzt beim Team Giant Alpecin. Und bei Giant Alpecin stehen die jetzt halt ja am Scheideweg, mehr oder weniger. Was wollen wir? Wollen wir uns weiter so ein bisschen auf die Sprints ausrichten und auf die Klassiker mit einem Fahrer wie John Degenkolb? Oder man muss natürlich auch sehen, dass das Team mit einem Warren Barguil und einem Tom Dumoulin zwei sehr, sehr gute Rundfahrer in der Hinterhand hat. Und bedauerlicherweise ist es dann natürlich so, dass jetzt Alpecin natürlich dann auch sagt, ja, was wollt ihr denn? Können wir mit euch überhaupt noch planen und seid ihr für den deutschen Markt überhaupt noch interessant?
Ja gut, es sind weiterhin deutsche Fahrer am Start. Also man hat einen Johannes Frölinge, man hat Simon Geschke, einen Tour de France Etappensieger vom letzten Jahr und jetzt auch einen, ja, Nikias Arndt, der beim Giro als Nachrücker eine Etappe gewonnen hat. Klar, es sind weiterhin deutsche Fahrer am Start, Max Walscheid auch. Allerdings klar, die deutschen großen Namen sind jetzt da nicht mehr dabei. Klar, der Werbeeffekt sinkt auf jeden Fall. Denkt man schon Degenkolb, Marcel Kittel, den kennt vielleicht der gemeine Deutsche noch. Bei einem Simon Geschke wird es schon schwieriger. Auch wenn den der Radsportfan jetzt wirklich noch kennt. Und vielleicht auch bei der einen oder anderen Eurosport-Werbung mal sieht. Nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch in perfektem Französisch. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt selber eingesprochen hat. Ich befürchte nein.
Das ist die Frage.
Ja, klar, also auf jeden Fall, die deutsche Ausrichtung wird da auf jeden Fall, ja, wird verloren, definitiv.
Wobei
Mich hat,
es
ja.
daher jetzt auch schon wieder zwischendurch das Gerücht gab, dass sich Alpecin im Sponsoring eventuell dem Team Katjuscha anschließen wird. Wo ich mich dann auch wieder frage, ist es dann nicht sinnvoller, bei einem Team Giant Alpecin zu bleiben, wo ich wenigstens noch ein paar deutsche Fahrer habe?
Ja, oder warum nicht einfach Bora Alpecin?
Zum Beispiel, ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Aber vielleicht war, weiß man ja auch nicht, Bora schon oder der Ralf Denk am Anfang der Saison mit dem neuen Sponsor Hansgrohe so weit, dass man da gar nicht mehr anders konnte.
Wobei ich ganz ehrlich auch sage, es gibt ja Berichte, dass das Stölting quasi den Schritt jetzt wieder in die Kontinentalrichtung geht, was ich sehr, sehr schade finde oder auch fände. Warum auch nicht Alpecin Stölting? Hätte man ja auch im Pro-Kontinentalbereich gut machen können. Also es gäbe da ja schon Möglichkeiten, auch noch ohne jetzt wirklich mehrere Millionen gleich einsetzen zu müssen, doch auch sinnvoll zu investieren.
Auf jeden Fall, ja, aber ich denke, das Alpecin eigentlich, ja, das wäre für die sozusagen auch so mehr oder weniger ein kleiner Abstieg, wenn sie jetzt nur noch in der zweiten Liga mit dabei wären. Und ja, das halt immer die Frage, was der Sponsor dann will.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also du hast noch erwähnt auf jeden Fall, dass Lars Boom zu Lotto NL Jumbo wechselt. Ich denke aus meiner Sicht ein nachvollziehbarer Wechsel.
Ja, kehrt sozusagen zu seinen Wurzeln zurück. War ja auch schon lange in dem Team. Und dann noch ein Transfer, der für mich auch Sinn macht. Roman Kreuziger zu Orica. gerade wo du vorhin schon erwähnt hast, dass jetzt Orica mit einem Esteban Chaves, mit einem Adam Yates zwei richtig gute Rundfahrttalente hat, müssen sie sich natürlich auch für die Rundfahrten noch besser aufstellen, was die Helfer angeht. Und da ist ein Roman Kreuziger natürlich absolut Gold wert.
Klar, ich meine, ein Ruben Blaser ist jetzt auch mittlerweile 36, der wird auch nicht mehr jede Rundfahrt top fahren können. Ein Amets Cirucca ist jetzt auch nicht unbedingt der Edelhelfer. Ein weiterer Schritt neben Roman Kreuziger ist natürlich auch Carlos Verona, der jetzt während der Saison dann auch noch von Etix Quickstep zu Orica wechselt und jetzt dann auch bei der Burgos-Rundfahrt sogar schon am Start steht. Also
ja,
da.
Was relativ kurios war, die Geschichte eigentlich, dass Patrick Lefebvre wohl so verärgert gewesen sein muss über Carlos Verona, dass er ihn während der Saison schon hat ziehen lassen zu einem neuen Team, weil das sieht man ja auch nicht so oft, dass ein Fahrer direkt während der Saison wechselt.
Ja, die Aussage war wohl, ja, er war jetzt 4, 5 Jahre beim Team, hat ihn die ganze Zeit durchgeschleppt und fährt er eine gute Saison und dann will er plötzlich wechseln.
Ja.
Kann ich ein Stück weit, muss ich allerdings auch sagen, durchaus verstehen. Ich meine, das ist ein Fahrer, er ist 23 Jahre alt, also ist noch nicht unbedingt sehr arriviert oder hat viele Erfolge vorzuweisen. Und wenn man so einem Fahrer dann schon mit 20 Jahren dann das Vertrauen schenkt und dann bei den ersten kleineren Erfolgen der Wechsel erfolgt, ja, dass da eine gewisse Verbitterung da ist, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch sehen, mit einem Julien Alaphilippe, mit einem Dan Martin, dass da natürlich jetzt auch Fahrer da wären, die ein Stück weit, ja, vielleicht auch die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, je nachdem bei dreiwöchigen Rundfahrten oder einwöchigen Rundfahrten auch ein Stück weit hemmen und das definitiv ein Team ist, das jetzt auch die Möglichkeit hat, bei ein Tagesrennen da deutlich bessere Fahrer an den Start zu bringen. Von daher, je nachdem, wie die eigene Ambition da ist, vielleicht sieht er da bessere Chancen woanders.
Ja, die letzte Sache vielleicht noch, was irgendwo ein bisschen traurig ist auch, vielleicht für ein Kernland des Radsports. Italien wird im nächsten Jahr kein einziges World Tour Team mehr haben, denn das Team Lampre Merida, so wie es es jetzt gibt, wird es dann im nächsten Jahr nicht mehr geben, sondern es fusioniert mehr oder weniger Merida mit diesem neu gegründeten Team aus Bahrain. Und es soll wohl auch so sein, dass dann ja auch von den Fahrern Großteil in dieses Team übergehen wird. Ein Team, was dann auch mit einem sehr hohen Budget ausgestattet sein wird und das dann von Nibali als Kapitän angeführt wird. Und ja, wer so richtig da jetzt dahinter steckt, beziehungsweise welche Fahrer da genau hinwechseln, das ist alles momentan noch relativ in der Schwebe und im Aufbau. Es ist nur wohl fix, dass das Team dann im nächsten Jahr auf jeden Fall in der World Tour am Start sein wird.
Also wird wahrscheinlich ein Großteil vom Lampre-Team dabei bleiben und dann halt noch ein Astana-Teil dazu kommen, oder?
Ja, wohl, wobei das Management wohl auch größtenteils von Lampre übernommen werden wird. Und Lampre wird wohl, so wie ich es jetzt gehört habe, in der zweiten Liga noch weitermachen. Aber es ist natürlich dann, ja, für ein Land wie Italien schon fast ein Armutszeugnis, dass sie dann kein einziges Team mehr in der ersten Liga haben.
Ja, wobei, wenn man sich das überlegt, ich meine, aus Spanien ist jetzt auch nur noch das Team Movistar dabei. Wenn man das mal vergleicht, früher gab es Kelme, früher gab es Onze, früher gab es dann auch noch, was war das dritte Team? Kelme, Onze, Banesto.
Ja. Ilbalea.
Ja, oder Banesto oder Ilbalea. Ja. Da ging es auch schon. Euskaltel.
Ja, aber es ist generell so, wenn man sich mal so überlegt, welches Team ist denn jetzt noch ein richtiges Sportsponsoring in dem Sinne? Wenn ich so Teams angucke, wie zum Beispiel Astana oder jetzt dieses neu gegründete Bahrain-Team, da stecken ja jetzt nicht im klassischen Sinne Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel bei Bora dahinter, sondern das sind dann ja schon eher Staaten oder Mäzenen einfach.
Ja. Es ist schade, vor allem wenn man dann überlegt, wie dann, ich meine, man muss es ja auch mal sehen bei Tinkoff, wie schnell dann so eine Entscheidung fällt, einfach, ja gut, ich habe jetzt einfach keinen Spaß mehr an diesem Spielzeug und ich investiere jetzt woanders und ich bin jetzt mal wieder raus. Das ist halt einfach tragisch, weil man darf halt einfach nicht vergessen, es ist einfach kein Spielzeug, weil da Menschen dahinter stecken und Existenzen auch dahinter stecken. Vielleicht jetzt am wenigsten die Existenzen der Radsportler, aber vor allem auch die Existenzen der ganzen Mitarbeiter, weil wenn jetzt so ein Radsportler Ja, es verdient nicht jeder viel, aber wenn jetzt so ein guter Radsportler vielleicht auch seine 100.000 Euro im Jahr verdient, dann verdient halt jetzt bei weitem nicht jeder Mechaniker auch so viel, sondern profitiert halt dann auch, dass er da halt in den Hotels dann halt Verpflegung mit halt hat oder dann weitere Vergünstigungen hat und ja, pipapo. Und wenn er dann halt jetzt von jetzt auf gleich auf der Straße steht, dann ist es halt viel, viel bitterer.
Ja, aber es ist halt, ja gut, ist halt im Radsport so, dass du zu 100% eigentlich von den Sponsoren abhängig bist. Und es ist halt, ja, finde ich, nach wie vor ein strukturelles Problem, dass ja die Teams überhaupt zum Beispiel keine Einkünfte von den TV-Geldern etc. haben. Aber das wird man ja auch so schnell nicht aufbrechen können.
Ja, mein Gott, man sieht ja schon, es gibt sehr, sehr wenige Teams jetzt wirklich schon länger dann wirklich am Ball bleiben. Mein Aschi Dessert bleibt, glaube ich, schon
Die
sehr, sehr
haben
lange.
verlängert jetzt, glaube ich, bis 2019 oder so.
Ja, oder auch das Team, im Endeffekt ist das Team von Europcar, das ehemalige Europcar-Team, sind ja
Ja,
auch
oder
schon.
so FDG.
Ja, es sind auch schon lange dabei. Gut, Movistar auch mit verschiedensten Namen schon, keine Ahnung, seit 30, 40 Jahren.
Aber auch
Aber
da ist es ja mehr oder weniger davon abhängig gewesen, dass die immer eine neue Firma gefunden haben, die sie gesponsert hat.
ja, klar. Also klar, gehört immer schon ein gewisses Glück dazu, aber ein Stück weit macht es natürlich auch in einem gewissen Maße Tradition aus. Ich meine, das Team Lotto NL Jumbo profitiert natürlich auch davon, dass jetzt das ehemalige Team Rabobank schon sehr, sehr lange Bestand hatte und man halt mit der Tradition auch werben konnte, muss man schon auch sagen.
Ja, klar.
Naja, ja gut, wir würden uns zumindest, denke ich mal, erhoffen, dass das Team Bora vielleicht so eine Tradition in irgendeiner Art und Weise aufbaut, wie es vielleicht so zumindest von der Zeitdauer so ein ehemaliges Team Telekom mal hatte. Mit zumindest über 20, nee, nicht 20 Jahre waren es nicht, aber etwa 15 Jahren. Wir würden uns wahrscheinlich beide auch wünschen, ohne die Tiefschläge, die damals damit verbunden waren.
Ja. Jeden Fall.
Und dann denke ich mir, ja, ich freue mich auf jeden Fall mega auf die Olympischen Spiele. Es sind ja jetzt wirklich nur noch 4 Tage. Am 6. August startet das Straßenrennen der Männer. Es ist ein sehr, sehr spannender Parcours. Wie gesagt, wir hatten es angesprochen. Da sind sicherlich sehr, sehr viele Rennoptionen möglich. Und ja, freuen uns auf jeden Fall auch auf die Nachberichterstattung. Die Vuelta, die startet dann jetzt auch in gut 2 Wochen. Sind gespannt, wer da von den Radlern dann die Olympia bestritten haben, da überhaupt am Start sind. Werden das sicherlich im Vorfeld der Vuelta nochmal eine Folge aufnehmen und ja, freuen uns jetzt auf jeden Fall erstmal auf das Radrennen.
Auf jeden Fall, ja, das ist jetzt das nächste große Olympia und dann hören wir uns wahrscheinlich vor der Vuelta nochmal wieder.
Genau. Also Thomas, ich bedanke mich bei dir für deine Einschätzung und wünsche euch allen für die nächsten Wochen noch viel Spaß bei Olympia und bei den ganzen Radrennen, die jetzt noch bis dahin stattfinden. Ciao, ciao.
Ciao.